Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsarten-Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört, die Pause war sehr, sehr lang, aber nichtsdestotrotz neues Jahr, neues Glück. Wir sind zurück. Das heißt, im Namen Ladies First, die Eva, dann natürlich wieder live über Skype zugeschaltet, der Horst und meine Wenigkeit zum Schluss. Ja.
Hallo.
Ich darf euch alle begrüßen zu einer neuen Folge. Hallo.
Hallo Host.
Hallo zusammen.
Hallo Host, hallo Horst.
Hallo, hallo rüber nach Wiesbaden aus dem beschaulichen Heppenheim und ja, herzlich willkommen zurück nach langer Winter- bzw. Babypause.
So sieht's aus. Beides, ja. Ne? Ja, Winter- und Babypause. Also frohes Neues an dieser Stelle an alle ZuhörerInnen.
Ja, genau, an der Stelle natürlich vielen Dank natürlich auch an die Nachrichten, die uns erreicht haben, die sukzessive mit Beginn der Saison, kann man sagen, eigentlich jetzt auch immer mehr wurden, so nach dem Motto, ja, wie sieht's denn aus, seid ihr denn jetzt komplett gestorben? Wir hatten ja in der letzten Folge, so kann ich mich noch erinnern, die irgendwann im November war, ja, angekündigt, dass wir uns mal etwas länger rausnehmen. Ich muss auch sagen, ich fand das jetzt auch gar nicht so schlecht. Das war so ein bisschen auch so, weißt du, so ein Neustart, so ein Refresh so ein bisschen.
Ach echt?
Ja,
sind wir so neu
ja,
und so fresh?
Ja, total. Also das ist, zwischendurch kamen immer wieder so Nachrichten rein. Oh, wann nimmt ihr denn mal was auf? Da war das und das und das. Und es war so dieses Gefühl, was ich auch am Ende letzten Sommers hatte, dass so ein Ding das nächste jagt. Man hatte nicht mehr so ein Riesen-Highlight, aber man hatte so total viele Sachen, die man verfolgen hätte können. Aber gut, wir waren jetzt auch privat. Ich meine, wir beide sind jetzt workmäßig eingebunden. Wir haben jetzt hier so ein kleines Wesen, was so unsere Welt jetzt auch so komplett auf den Kopf stellt. Und waren, glaube ich, auch, also ich muss schon mal sagen, ich hoffe, das ist jetzt keine Anti-Werbung, aber ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so wenig mit Triathlon auseinandergesetzt. Und es hat auch ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, um zu sagen, hey, komm, wir nehmen mal wieder auf, weil ich sagen würde, hey, ich würde meinen eigenen Qualitätsanspruch nicht gerecht werden, so mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Aber dennoch haben wir alle so das Bedürfnis, uns in die Welt hinaus, unsere Meinung und unsere Einschätzung in die Welt hinaus zu posaunen. Insofern,
ja. Ja, zumindest jetzt, wo wir auch wieder so ein bisschen mehr verfolgen. Also mir geht's ja genauso, oder ging's genauso wie dir. Wir hatten andere Probleme, muss man ja wirklich in Anführungszeichen sagen, sind ja keine Probleme in dem Sinne, ist halt was ganz anderes, aber dann einfach keine Zeit, das so in dem Maße zu verfolgen, wie wir das halt immer sonst gemacht haben. Da waren halt andere Sachen jetzt absolut, hatten eine höhere Priorität und haben sie auch immer noch. Und dann ist es natürlich auch so, wir sind hier zu zweit und unser Sohn, ja, ist ja in der Zeit auch da. Also wir sind ja nicht so, dass Gregor einen Podcast macht oder ich einen und der andere dann gerade in der Zwischenzeit halt den Kleinen betreuen kann, sondern wir müssen ja jetzt irgendwie auch eine Zeit abpassen, wo er hoffentlich jetzt auch schlafen bleibt und uns das hier mal gerade machen lässt, weil es ist halt dann doch ein bisschen schwieriger, wenn beide Eltern halt eingebunden sind in dieses Projekt und man nicht sagen kann, nimm du ihn mal in der Zwischenzeit
Projekt,
und geh mal spazieren.
Dieses Projekt, das ist wie so Friedrichs Heiner Startup-Eltern. Das Babyprojekt muss noch durch.
Nein.
Aber an dieser Stelle vielen Dank an Horst, genau, um mal an dich rüberzuleiten, dass du da so flexibel warst und gesagt hast, jo, okay, alles klar, innerhalb von fünf Minuten,
wann.
Ich gehe online, bam.
Ja, ich warte ja auf einen Gastbeitrag von unserem neuen Mitglieder.
Nein.
Okay.
Verschreiß ja, nicht.
Aber bei mir ist das ja ähnlich. Also ich war jetzt auch mal so ein bisschen raus, weil ich jetzt so akademisch ein bisschen Gas geben wollte und werde und ähnliche Situation. Ich habe jetzt auch viel nicht mitbekommen, aber die letzten Rennen, die jetzt anstanden, natürlich fleißig mitverfolgt und dann auch mit einem anderen Blickwinkel so ein bisschen, weil man dann jetzt so ein bisschen Abstand hat, was auch ganz erfrischend ist, weil man dann doch nochmal sich so ein bisschen reflektiert und auch mal so die Szene nochmal anders sieht. Und ich denke mal, wir haben da einiges heute zu erzählen.
So sieht's aus, genau.
Ja. Ja, absolut. Also wie gesagt, das Gefühl teile ich total. Es war irgendwie, auch wenn es lange war, gut, einen Winter zu haben. Und jetzt nochmal wieder so weißt du, so einen cleanen Saisonstart. Wenigstens im Podcast einen cleanen Saisonstart.
Mach uns bitte nicht so viel Druck für die Saison, weil wenn das ist ja quasi jetzt schon wieder so impliziert, ja, okay, der nächste kommt in 2 Wochen. Ja. Ja, wahrscheinlich dann eher nicht. Das kann ich schon mal sagen.
Wir werden sehen. Spontan. Lass uns doch mal einsteigen. Sponsored by Tree Rating. Das ist meine, Thorsten, du bist da meine Rettung, weil diese Seite ist super genial aufgebaut. Und da haben wir mal, das hatten wir Problem auch in den letzten Jahren, ne? Ah, was war denn alles und so? Und wir können ja richtig chronologisch vorgehen, ne? Was wir so und sehen, okay, worüber wollen wir denn sprechen? Weil es ist ja jetzt schon wieder, zumindest auf den Mittel- und Langstrecken, einiges passiert.
Ja.
Auf der Kurzstrecke haben wir noch ein bisschen Blaupause. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem März oder stellen wir einfach mit dem März ein. Ne? Was im Dezember passiert ist, interessiert uns nicht. Aber der März, zumindest mit dem ersten Rennen in Dubai, ist doch eigentlich schon mal eine interessante Geschichte. Zum einen natürlich erstmal ein super top besetztes Rennen.
Aus Sicht der Männer und Frauen.
Männer und Frauen, richtig. Und interessante Sieger. Mit Laura sowieso, aber mit Maarten van Riel, so der nächste aus der Kurzstrecken-Bubble, der, ja, wo man sich vielleicht auch etwas mehr erhofft hat, dass vielleicht ein Duell kommt, Norweger gegen Maarten van Riel. Aber Maarten hat sich da eindrucksvoll durchgesetzt und wie wir auch schon so ein bisschen am Rande mitbekommen haben, wird seitdem auch hoch gehandelt jetzt in diversen anderen Podcast, die auch so Mittel- und Landstrecke verfolgen.
Ja, also dieser Sieg hat ihn jetzt voll auch auf den Radar, so ein bisschen der Langstreckler, in Anführungszeichen Langstreckler, was 73 ja immer noch nicht ist, aber gebracht. Wurde dann auch zum Beispiel schon direkt gesagt, hier ist er bei der 73 WM am Start. Wird wahrscheinlich, waren sich jetzt auch einige Podcaster-Kollegen einig, wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, weil er eine Verpflichtung mit Super League hat und dann da am Start sein wird, was halt auch einfach mal viel mehr Kohle bedeutet. Gregor, du weißt, wie es
viel ist. Mehr Kohle.
Du weißt, wie es ist als Kurzdistanzler. Da streicht man jetzt nicht eben mal so viele Preisgelder ein oder hat jetzt die ultra großen Sponsoren oder sowas. Das ist halt doch noch mal ein bisschen was anderes.
Ja, 2.500 Dollar für den Sieg ist natürlich
das
auch
ist schon krass. Wenn du dann siehst, in Dubai gab es 2.500 Dollar Preisgeld. Ja. Und ich glaube, Maarten hat dann auch in seinem Post geschrieben, er hat jetzt seine Reisekosten wieder drin.
Ja.
Also schon krass, wie das Rennen downgegradet wurde, was das Preisgeld anging. Ich meine, es ist mir mal gestartet als Triple Crown Rennen mit 1 Million Dollar insgesamt. Und jetzt kriegen die Leute 2,5 oder 2.500 für den Sieg. Das ist schon krass. Also
ja, also am krassesten sozusagen ist es natürlich, wenn man jetzt mal so vergleicht, ich habe Paula Findlay und Erik Lagerstrom, wird ja nach wie vor verfolgt, ne? Das TTL, That Triathlon Life. Und die haben ja auch bei diesem Couples-Triathlon-Weltmeisterschaft da mitgemacht.
Ja.
Und haben sich aber darauf jetzt nicht explizit vorbereitet, also auch über ihre Trainer nicht so. Also die haben jetzt nicht groß getapert oder jetzt da rausgenommen oder sowas. Und haben dann beide schon auch so gelacht, ja okay, 2 Wochen später oder was das war, ist Oceanside. Da bereiten wir uns vor und da gibt's Preisgeld quasi nichts im Vergleich zu diesen Couples-Try. Ich meine, da gab's 100.000, ne? Für das erste Couple. Mhm. Also Aaron Royal und Non Stanford, die beiden Shorties, haben da mal richtig abgesahnt.
Ja.
Und Paula und Eric haben halt auch dann schon so gesagt, ja, eigentlich machen wir hier irgendwie was falsch, ne? Also aufs falsche Rennen gesetzt quasi.
Aber was für absurde Formate eigentlich, ne? Also ist an sich eine ganz hübsche Idee, aber wenn du mal bedenkst, wenn du mal vom Klassischen ausgehst, ne, und sagst, naja, man hat vielleicht auch so eine gewisse Struktur, man hat so 73-Rennen und eine Weltmeisterschaft und hätte auch eigentlich ganz gerne, dass solche Sachen vielleicht auch eine Qualität vom Starterfeld irgendwo im Preisgeld abgebildet ist, dann hast du so ein Invitational-Rennen, in dem du nur reinkommst, wenn du zufällig wenn dein Partner oder deine Partnerin auch professioneller Triathlet bzw. Triathletin ist, so. Ansonsten hast du da irgendwie keine Chance, da reinzukommen. Das ist, also wie gesagt, eine witzige Idee und die kann man bestimmt machen, aber in Verbindung mit so viel Preisgeld denkt man sich so, naja, okay.
Ja, Bank müsste man halt sein, ne? Waterfall Racing, sage ich dann nur. Ja.
Ja, aber das ist irgendwie auch signifikant für Triathlon, für den Triathlonsport. Da kommen irgendwelche Sponsoren mal schnell rein, machen dann irgendeine Serie oder Events, gab es ja auch schon in der Vergangenheit und hauen dann die Kohle raus, was natürlich im Hier und Jetzt super gut ist und natürlich auch eine super Alternative für diejenigen, die jetzt da auch vor allen Dingen vor Ort starten. Ich glaube, aus europäischer Sicht war wahrscheinlich keiner vor Ort.
Ja, doch,
Aber
da waren
ja.
zwei, die sind Dritte geworden, das französische Paar. Man hat überall nur gehört, wenn man da so YouTube-Videos dazu noch gesehen hat, ja, die Franzosen. Das war Marjolien Pierret und Clément Mignon. Von den beiden haben wir jetzt auch noch nicht so viel gehört. Also sie ist wohl auch echt eine super starke Läuferin und hat auch am Ende dann halt ja, Paula und Eric von Platz 3 verdrängt, gerade ganz am Ende halt noch. Also die sind Dritte geworden und ja, das zweite Kurzdistanz-Couple war Kirsten Casper und Matt Sharp. Die wurden Zweite, genau, hinter Non und Aaron, haben wir ja gerade gesagt. Aber
Krass.
schon.
Aber witzig, weil das sind eigentlich auch dann teilweise, also es ist schon eine witzige Idee, weil Kirsten Casper, Matt Sharp wäre jetzt keine Kombination gewesen, wo ich gesagt hätte, oh ja, die
Ja,
sind so richtig weit vorne
denen traut man
dabei.
das so zu, ne?
Insofern schon witzig, aber es ist halt dann auch witzig, wie das Preisgeld rausgehauen wird und was es für was gibt. Klar, man muss dazu sagen, ich denke mal, so ein Sieg beim 73 in Dubai hat jetzt für die weitere Vermarktung dann vielleicht schon etwas mehr gebracht als jetzt dieses Couple-Rennen dort.
Ja, aber wie Horst eben gesagt hat, wenn Martin gerade mal seine Reisekosten drin hat, ist halt dann schon so ein anderes Format auch echt mal nice to have. Außer man hat halt keine Freundin. Die Triathlon macht ja
Er könnte
aus
ja
Martins
daran
Sichtweise.
könnte er was ändern, aber er hängt ja quasi als Junggeselle in seiner Wohnung in Girona ab. Und
Na, mit Girona gibt es doch jetzt einen Haufen Triathletinnen, die man vielleicht klar machen könnte. Müssen wir
aber
ihm
er
mal
ist immer nur
schicken.
mit TikTok beschäftigt. Das ist ja, er hat ja quasi eine WG gebildet mit den Aaron Royal, also halt den Sieger vom Couple-Rennen, der sich quasi dann auf Instagram immer darüber lustig gemacht hat, wie Martin noch so 1,5 Stunden nach dem letzten Training immer noch in Radklamotten verschwitzt auf der Couch saß und einfach quasi, ja, total digital Opfer
Ja,
immer
er
noch.
sollte eher mal in Tinder investieren, würde ich sagen. Seine Zeit.
Aber man sieht, solange man jung ist, geht es anscheinend auch so. Da braucht man halt
Ja,
irgendwie nicht so auf
genau.
Regeneration und alles so Wert legen, sondern man kann auch so
Aber
reißen.
nochmal der Hinweis, genau, aber nochmal der Hinweis für die Vermarktung.
Ja.
Ich habe mal so Martins Instagram-Feed angeschaut und das ist schon krass, dass da für diesen Sieg da bei diesem Dubai-Rennen so viele, ich sag mal, Likes bekommen hat, wie jetzt, sag mal, für einer seiner größten Erfolge in der auf der Kurzdistanz. Und das ist halt auch irgendwie derbe, wenn man so das sieht. Eigentlich irgendwie ungerechtfertigt, aber da sieht man immer noch so diese Bekanntheit von Ironman nach wie
Ja,
vor. Und das machen die
ja.
sich halt zunutze, ne? Das ist halt schon krass. Aber
Absolut,
klar,
ja.
demnächst muss er auf jeden Fall beim Couple Race mitmachen und notfalls über Tinder schnell sich was organisieren. Aber dahingehend gab es eine Diskussion und da wollte ich euch mal fragen.
Ja.
Ist ja alles schön und gut mit Couple Races und ähnliches. Aber was ist denn mit gleichgeschlechtlichen Konstellationen oder so? Das ist ja wieder da außen vor genommen. Weil da gab
Nee.
es nämlich irgendwo.
Doch natürlich, wenn du auf einmal zwei Männer hast, die ein Paar sind,
Ach so,
dann hast du natürlich
ich habe
auch
gerade nur aus
Frauen.
Frauenperspektive gedacht. Ja, aber es gab halt keine 12 Frauen, die dran
Ja, aber die
teilnehmen. Ja,
hätten theoretisch, wenn wir jetzt mal
aber.
sagen, rein physiologisch schlechtere Karten
Ja.
als. Ja,
Warte mal,
das ist schon, da wird.
Cody Beals ist ja, gut, sein Partner ist ja nicht Profi-Triathlet,
Ist ja
aber
kein
rein
Tri.
theoretisch, wenn er jetzt auch Profi wäre oder so, dann wären die jetzt ausgeschlossen. Also das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage. Gut, die Diskussion führt dann wahrscheinlich nirgends, aber es gab auf alle Fälle so ein paar Hinweise diesbezüglich aus der amerikanischen
Ah, das habe ich gar nicht
Triathlon-Media-Bubble.
aus der aus
Die
der
hat
woken
irgendwo.
amerikanischen Szene, ja.
Ja, genau. Also deswegen, also irgendwo, weil auf der einen Seite macht man irgendwie auf, wir sind da relativ offen, neue Formate, aber neu im Sinne von klassischen
Ja.
Beziehungskonstellationen. Also, naja, gut, wie auch immer, wollten ja auf Dubai gehen und hatten jetzt hier das Rennen.
Ja, und
Also.
Dubai auch noch dazu, also an eins Madden van Riel, zwei Daniel Beckegaard, was ja jetzt auch nicht eine große Überraschung oder so ist, und an drei Pierre Lecor, auch ein Kurzdistanzler, der uns natürlich sehr geläufig ist, und geläufig trifft es auch, denn er hat auch die beste Laufzeit. Und das sind alles ja, also viele stolpern auch über diese Namen und wer sind denn diese Leute und so, ne? Also da denkt man sich so, natürlich, den habe ich auch da ganz vorne auf dem Schirm gehabt, weil der natürlich super schwimmt, wie alle Kurzdistanzler, die auf die 70.3 umsteigen und richtig krass laufen kann. Und dann muss man halt immer mal sehen, wie die halt auf dem Rad so gefittet sind. Und jetzt in Blumenfeld, der ja irgendwie einen Platten hatte und ja, aber der sagt ja auch, der hatte einen richtigen Scheißtag, ne? Kommt an 10 halt rein. Aber da sieht man halt auch mal ein Blumenfeld, der ja zu gewisser Zeit gefühlt immer unschlagbar ist, wo Blumenfeld jetzt antritt und vielleicht nicht noch Gustav Iden und Frodo an der Startlinie ist, da gewinnt ja Blumi alles, so ungefähr, ne? War ja der Wortlaut, aber da sieht man mal, ey, da gibt's noch ein paar andere Contender hier, die da ein Wörtchen mitzureden haben.
Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Christian das so ernst nimmt oder das Rennen zumindest, weil wenn ich, also ich muss da jetzt
Mit seinem
da,
Setup.
ja mit seinem Setup, da bin ich echt, habe ich echt Schwierigkeiten.
Ja,
Ich meine, ich bin
einige,
ja
einige.
im selben Boot, was der Radhersteller hergibt. Aber das Fitting und die Konstellation von Radflasche hinterm Sattel und das Ganze, wenn Frodo noch nicht mal,
Der lacht
ja, keine
darüber,
Ahnung.
ja.
Ja, also das ist unglaublich. Das ist unglaublich, dass man so schlecht aerodynamisch, was das Equipment angeht, da sich aufstellt. Ich meine, das sehen ja auch die Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Ad-hoc-Sache war, aber normalerweise sind solche Dinge, die macht man ja schon mal vorab. Also das, wie auch immer. Also das hat mich echt stark gewundert, dass der da so schlecht irgendwie vom Setup da stand, was so diese ganzen Aero-Elemente angeht, das Rad und so, die Laufräder und das ist alles gut, aber
Wie
wie auch
man es
immer,
zusammen, ja.
kleiner Hinweis, da kommt demnächst was ganz Heißes aus seiner Richtung, was Rad angeht, weiß ich schon ein bisschen mehr, aber darf nichts verraten. Also wird interessant, vielleicht war das auch einfach so eine Art, ja, keine Ahnung,
Ja, aber
Übergangs.
so grundsätzlich habe ich das Gefühl, er ist in anderen Belangen akribisch und nicht, was das Technische oder so angeht. Also ich habe
Richtig.
so das Gefühl, dass er da nicht. Es gibt ja andere Triathleten, die da selbst auch rumbauen und schrauben und machen irgendwo so die Feinheit dafür und dass die Lust irgendwie auch was da in die Richtung zu machen, glaube ich, fehlt ihm. Der ist halt eher dann, der knallt irgendwie ein paar 200er oder was weiß ich, dann lieber
Hey.
als.
Generell die
Hey,
Norweger,
aber
ne?
weißt du was, da wird dann schon zum Frühstück, wird dann 20 Laktattests gemacht und Harnstoffanalyse und was auch immer und dann wird dann noch nicht mal kann man noch nicht mal den Flaschenhalter richtig anbringen oder was? Also das kann mir doch keiner erklären.
Naja, gut, aber und dann andere, die aber sehr viel da investieren, die haben die tollsten Flaschenhalter und Flaschen und verlieren dann ihre Verpflegung, ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Also
Ja, das stimmt.
da kannst du auch super akribisch sein und das beste Material haben, aber dann auch nicht klarkommen im Rennen.
Sehr
Also,
mit raus, das Gesamtsetup muss stimmen,
ja.
genau.
Ja, so ist es. Aber jetzt haben wir noch überhaupt kein Wort über Laura Philipp verloren, die ja da auch eine
Richtig.
quasi inoffizielle Weltbestzeit hingelegt hat. Ist ja immer die Frage, wie man das jetzt werten soll. Martin hat das auch total runtergespielt jetzt und gesagt, ey,
Zu Recht,
kommt mal
aber
klar, ja.
in die Diskussion steige ich nicht noch mal ein.
Aber grundsätzlich, nee, muss man ja einfach sagen, das sind halt Wahnsinnsleistungen, die da gebracht wurden. Aus männlicher und auch weiblicher Sicht, ne? Also, ja, man muss mal sehen, das Frauenfeld war natürlich jetzt nicht so krass besetzt. Wenn man sich mal die Top Ten anguckt, dann kennt man da viele Namen jetzt nicht unbedingt so. Aber letztendlich, es war Laura da und es war eine Daniela Rief da. Und da hat ja Laura ganz klar gezeigt, was sie gerade zu leisten imstande ist. Und Daniela hat jetzt am Wochenende, kommen wir ja dann auch in Oceanside vielleicht nochmal dann dazu. Ja, lief das doch nicht so ganz rund bei ihr, ne?
Ja, also die Performance von Laura war schon outstanding, weil wenn man sieht, wie die
Ja.
da auch im Schwimmen jetzt sich aufgestellt hat, da wurde wirklich viel, viel gemacht jetzt im Winter bei
Ja.
ihr. Also die ist jetzt dahingehend schon konkurrenzfähig, also in dem Feld. War sie auf jeden Fall mit dabei und über den Rest brauchen wir gar nicht reden. Das war wirklich jenseits, wirklich von gut und böse, richtig starkes Rennen, ganz in allen Disziplinen. Deswegen, ja, toller Saisoneinstand nach wirklich harter Vorbereitung. Zeitungszeit, was man so mitbekommen hat, mit Berganläufen in Mallorca, Berganläufen in St. Moritz, Berganläufen in Heidelberg. Also,
Berganläufe.
genau, also, nee, wirklich tolle Leistung und ja,
Wobei da auch
wir
noch
hatten jetzt.
mehr, da wird noch mehr kommen müssen, wie ich auch mitgekriegt habe. So zwischen den Zeilen wurde auch gesagt, okay, also sie hat da eine Hammerleistung gebracht und ist in Dubai eine 1,19 aber gelaufen. Das geht natürlich noch schneller. Also, was ist Anna auf dem Kurs gelaufen? Nochmal 2, 3 Minuten schneller.
Oh, das
Anna
weiß ich
Haug,
gar nicht.
ja, ich weiß jetzt auch nicht genau die Zeit, aber grundsätzlich geht da schon noch was. Also, wenn man das dann wieder in Relation setzt mit, gut, ist natürlich auch die Frage, wie war vor 1, 2 Jahren, wie waren die Umstände dort auch, wettertechnisch und. Aber grundsätzlich, geht es natürlich von der Laufzeit her noch schneller, aber Laura hat ja eigentlich auch im Vorfeld so gesagt, sie wollte ja das Rennen noch gar nicht machen, ne, weil sie sich noch gar nicht unbedingt so bereit gefühlt hat und ihr Trainer hat dann gesagt, okay, komm, lass mal eine Standortbestimmung machen. Und für eine Standortbestimmung im Hinblick auch auf die Vorbereitung zu St. George, ne, alle bereiten sich ja auf die frühe WM dieses Jahr vor, auf das frühe Hawaii in St. George, ist das natürlich Weltklasse, ja.
Absolut. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch mal gespannt auf Daniela Rüff, aber wie gesagt, wir kommen ja nochmal auf ihre nächsten Rennen. Es sieht nicht mehr nach so einer, nach einer dominanten Daniela aus, aber wer weiß, was noch kommt. Mit Trainerwechsel bei ihr auch. Ist natürlich immer schwierig, wenn man solche Veränderungen hat. Und man weiß ja auch nicht, was so im Leben noch so passiert ist. Es ja, gibt ja noch andere Dinge, die vielleicht ja, Schwerpunkte hatten. Genau.
Dann kommen wir quasi zu
Das
Miami,
war
oder?
ein gutes Stichwort, ja.
Genau,
Da hatte.
Miami war am 11. März.
Genau, da gab es wieder eine Kurzdistanzpremiere von einer Frau, von Ashley Gentle, beziehungsweise keine Premiere. Ich glaube, es war jetzt ihre dritte Mitteldistanz. Aber für sie hat ja selbst so gesagt, das ist jetzt so der Beginn ihrer neuen Karriere quasi, weil sie ja keine Kurzdistanz jetzt mehr auf ITU-Ebene macht, aber jetzt halt weiter umgestiegen ist und da ist sie direkt in Miami mit einem Sieg rausgegangen vor Pamela Oliveira. Ich meine, es ist ja auch eine alte Kollegin, die ist ja jetzt schon ein bisschen länger auf den längeren Distanzen unterwegs und genau, der Maya Stage Nielsen an 3. Was lässt sich da noch zu den Frauen sagen? Gar nicht viel, außer dass halt Ashley Gentle in gewohnter Manier super gut gelaufen ist.
Ja, gut, das kennst du ja. Sie ist ja auch von der Kurzstrecke her gewohnt. Man muss ja sagen, gut, gar nicht irgendwie judging-mäßig gemeint. Ich hatte das gleiche Problem, aber also sie hat ja wirklich das Problem, dass nach dem Schwimmen, ich sag jetzt mal, das Rennen meistens gelaufen ist, weil halt dann teilweise auch nicht unbedingt war, dass sie nicht mal nur, ich sag jetzt mal, so die letzten Füße des Fells erwischt hat, sondern halt teilweise wirklich dann alleine hinterher geschwommen ist und ja. Und das ist dann immer schade zu sehen, weil das ist immer wie so weggeschmissenes Talent auf den anderen beiden Disziplinen. Einfach. Und ja, da konnte sie direkt mal in Miami zeigen, dass das Talent ja trotzdem da ist. Und im Verhältnis ist ja ihre Schwimmleistung ja dann da trotzdem gut. Muss man ja dazu
Ja, auf
sagen.
jeden Fall. Also das Schöne ja bei Tree-Rating auch hier wieder mit den ganzen Preisgeldern. Da gab es für den Sieger 7.500, also einfach mal Faktor 4, 5. Also das ist schon mal krass, was da so geht. Beziehungsweise meine Mathematik ist auch, war auch schon mal besser. Aber auf jeden Fall deutlich mehr, wie jetzt in Dubai. Was natürlich auffallend ist, ist natürlich jetzt auch hier wieder zu sehen, klar, wir haben immer noch gewisse Reiserestriktionen unter Umständen für gewisse Athleten aus diversen Ländern. Die Felder sind jetzt da in Amerika jetzt nicht so europäisch besetzt, wie vielleicht es vielleicht gewohnt ist, auf jeden Fall.
Ja, und man muss auch sagen, es waren ja wirklich auch super harte Bedingungen, ne? Also zum
Ja.
Beispiel die Emma Pellen Brown oder sowas hat ein DNF, weil es halt einfach viel zu hart war, ne? letztendlich.
Ja, also war halt super heiß, genau. Also das musste wirklich während dem Rennen wirklich nochmal hochgegangen sein. Und Miami ist auch sehr luftfeucht. Das heißt, die
Boah, waren
Leute, die
brutale Bedingungen.
Athleten und Athletinnen waren wirklich da am Schwitzen und ja, kämpfen. Das war schon nicht so ohne. Also Miami ist ja so auch so bekannt. Ich habe ja auch mal so zwei Rennen gemacht dort. Schon schwierig.
Ja, es ist richtig hart, ne? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir gerade halt mal wieder kurz unterbrechen. So, wo waren wir stehen geblieben? Scheiße, Miami, die Bedingungen, ne?
Genau, harte Bedingungen in Miami, viel Hitze, viel hohe Luftfeuchtigkeit und war natürlich für die Athleten schwer zu handeln, vor allem für diejenigen, die nicht vor Ort irgendwie trainiert haben oder irgendwie aus Gefilden kamen, die vielleicht nicht solche Bedingungen
Boah, ja.
hatten. Ja, also schon krass. Aber auf jeden Fall ein interessantes Rennen, auch aus der Sicht der Männer.
Männer, ja.
Ich meine, dein Lieblingsathlet, Mr. Jojojo, hat das Ding gerockt und das auch wieder mal mit einem Schwimmrückstand und
Ja.
dann doch relativ souverän schlussendlich.
Ja, und auch krass, also er hat ja schon echt, also wieder 2 Minuten Schwimmrückstand, ne? Also wenn man jetzt so Ben Knut guckt und seine Schwimmzeit sind halt knapp 2 Minuten. Und da hat er dann schon, hey, auf dem Rad, also stärkste Radzeit. Und ja, auch einen super soliden Lauf danach noch aufs Parkett gelegt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Interessant ist vor allen Dingen, dass er mit der Strategie eigentlich gut fährt, nach wie vor, ne? Dass er da
Ja.
irgendwie dann durchs Feld flügt.
Ja.
Und er hat jetzt auch announced, dass er sich ja eigentlich dieses Jahr auf kein
Distanzen,
Langdistanz,
ja.
oder generell keine Langdistanz, also zumindest kein Hawaii oder ähnliches, sich fokussiert, sondern seine
Ja.
Highlights sind halt diese 70,3 Weltmeisterschaften.
Ja, und da muss man schon sagen, da ist er jetzt, ja, steigt da oder kommt schon in den Favoritenkreis jetzt so langsam auch dazu, ne? Also da muss man ihn jetzt echt absolut ernst nehmen und seine Sprüche halt, ja, Sprüche sein lassen.
Absolut. Sag mal, wer ist denn Juri Keulen aus der Niederlande? Ist das auch
Ja,
jemand aus der Kurzdistanz,
das.
Squad von Joel Filion oder ist das aus einer ganz anderen Bubble?
Das wüsste ich jetzt nicht, dass er bei Joel ist oder war oder sowas. Nee, aber der, ja, denke ich mal, also der ist auch ein bekannter Name einfach, ne? Auch lange Zeit unterwegs. Ich denke, dass er auch unter Louis de la Haye trainiert hat, lange Zeit. Der ja, sind wir wieder beim nächsten, jetzt neuer DTU-Cheftrainer ist, ne?
Ja, zurück im
So.
Boot der DDU, würde ich sagen.
Wieder, die alten Haudegen kommen halt dann doch alle wieder, ne?
Ja, aber ich glaube, die sind damals ich sag, Dan Lorang, sage ich immer schon, aber Louis de la Haye eigentlich auch ganz gut gefahren. Er war ja ganz früher Bundesnachwuchstrainer, also ganz, ganz früher, vor bestimmt 20 Jahren,
Ja.
war er das erste Mal irgendwie mit an Bord.
Das wisst
Ich
ihr jetzt
muss sagen,
Gregor
das ist.
genauer, ja.
Ja, ich kenne auch damals noch die Athleten und die waren alle super begeistert, weil das war so derjenige, der so das erste Mal Dinge gemacht hat, die ja so also so gar nicht im Lehrbuch standen. Also keine Ahnung, die waren dann in Zwiesel zum Skilanglaufen, dann haben die dann Hiking-Touren gemacht und so Sachen. Also einfach
Ja.
nicht nur Schwimmrad verlaufen und der hat so ein bisschen frischen Wind reingemacht. Damals vor, wie gesagt, denke ich mal 20 Jahren oder wann auch
Ja,
immer.
ja, ja.
Super netter, super sympathischer Athleten, viel Know-how. Und der war jetzt eigentlich im Radsport
Genau.
lange Zeit verankert.
Mit Jumbo Visma war er da immer unterwegs gewesen und hat da auch halt, war dann der Heimtrainer von einigen Athleten da. Aber nach wie vor, also Rachel Klammer hat ja lange Zeit auch oder arbeitet ja immer noch mit ihm zusammen und dann auch Richard Murray und ja, der hat sich schon auch um das niederländische Nationalteam, ja, hat er schon viel Know-how, bringt er da halt nach wie vor jetzt auch mit und mal gucken, wie er das dann jetzt auf die Deutschen wieder ummünzt, ne?
Ich auch. Ich hoffe, er hat freie Handhabe. Ist ja immer so die Frage. Manche Trainer wollen viel, dürfen aber nicht viel. Also deswegen drücken wir ihm mal die Daumen, dass er da erfolgreich startet. Und es ist auch wichtig, dass man so ein Zugpferd hat,
Ja.
vor allem für die Athleten.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall ein guter Mann. Und der bringt wirklich auch viel Know-how jetzt aus dem Radsport. Das sind ja quasi Testfelder quasi für die neuesten sportlichen Erkenntnisse. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da weit weiter vorangeht. Das
Ja,
würde ich
der
wünschen.
wird dann auch mit Jonas Schomburg in Kontakt treten, der jetzt auch sein Mitteldistanzdebüt gegeben hat, dann in Miami und auf einem 9. Platz ins Ziel kam.
Wie schätzt du das ein im Vergleich so zur Top 5?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, war jetzt so solide, oder? War jetzt bestimmt nicht
Ja.
sein bester Tag. Er ist auch ein großer, in Anführungszeichen schwerer Athlet. Sind jetzt vielleicht auch nicht so seine Bedingungen. Dann auch Miami vom Radfahren, also überhaupt nicht groß aus der Position raus. Das spielt ihm natürlich jetzt auch alles nicht so in die Karten, wahrscheinlich. Und
Ja,
dafür war es doch ein gutes Rennen.
Ja, mich wundert so ein bisschen, weil er ist ja bekannt für seine Radstärke und da war er wirklich eigentlich, also laut den Zahlen her, eigentlich unter seinen Möglichkeiten unter Umständen.
Ja, aber da ist auch so
Also,
die
wenn man jetzt,
Sache, ich glaube, der ist einfach auch
ja,
noch nicht so auf dem TT jetzt angekommen. Also wie
vermutlich,
auch, ne? Also das ist,
ja.
und gerade wenn du ein Zeitfahrrad hast, heißt es halt noch lang nicht, dass du dann da auch die gleiche Power so draufbringst, wie auf einem, ja, wie auf einem normalen Rad. Ja, da
Ja.
müsste, glaube ich, auch noch viel mehr Arbeit reingesteckt werden. Und das ist ja jetzt nicht sein Wichtigstes, ne? Also da ist, macht man mal einen Ausflug und guckt sich das auch mal an und sammelt Erfahrungen. Aber ich würde das jetzt auch nicht so, ja, einen größeren Fokus hat er jetzt da bestimmt auch nicht drauf gelegt, ja.
Ja, naja, klar. Aber das
Genau.
Format ist halt nach wie vor interessant, weil es dann doch so nah an der Kurzdistanz ist.
Ja.
Mit dem verkürzten Radfahren und verkürzten Laufen vor allen Dingen, spricht dann schon für eine hohe Grundgeschwindigkeit, die man halt braucht. Was jetzt nicht für einen Sieger spricht an sich, weil der ja eigentlich so aus der Mittellangstrecke kommt, aber man sieht halt, was alles, was dahinter ist, Jason West und
Ja.
Juri Keulen, alles ausgestandene Kurztanzer. Echt
Ja.
interessant, Tyler Butterfield als Veteran,
Ja.
dass der sich dann nochmal in die Top 5 reinsneakt.
Krass, ne?
Aber der kommt halt super gut zurecht mit diesen schwülheißen Bedingungen und ist
Ja,
natürlich da auch,
Bermuda-Athlet
genau,
quasi.
wobei, ich meine, der wohnt in Boulder, trainiert im
Ja.
Schnee,
Ja,
muss
aber
dann
so.
irgendwie.
Ich meine nur so grundsätzlich, wenn man so von Bermudas kommt, dann muss man in Miami klarkommen. Aber klar, letztendlich Boulder Höhe, ne? Kalt, trocken, ist ja schon ein bisschen was anderes. Aber es ist ja jetzt auch Jackson Laundry auf 7, ne? Auch noch mal reden wir dann auch noch mal drüber. Ja, da kommen schon auch so ein paar Athleten zusammen. Ja, du machst eine Top 7 in Miami und schießt Oceanside richtig krass ab, ne? Also beim ersten Rennen darf man jetzt auch noch nicht, war ja für viele jetzt auch so das erste, auch noch nicht zu viel erwarten zum Teil, ne? Oder muss man halt auch erstmal reinkommen und ja.
Genau. Aus deutscher Sicht war jetzt nicht so viel los. Andreas Dreiz am Start hatte so ein bisschen Probleme, hat sich dann aber durchgekämpft, war knapp wieder in den Top 10 dran, ist schlussendlich Zwölfter geworden.
Der hat auch einen Platten direkt in T1 dann gehabt, ne? Also wollte aufs Rad steigen und dann platt ist natürlich auch semi, ne?
Genau. Und ansonsten Jens Roth auf 31, auch ein kurzer Ausflug auf die Mittel- oder verlängerte olympische Distanz als externer Athlet.
Ja.
War wahrscheinlich für ihn auch mal interessant zu sehen, wo er sich einfindet. Aber viele bekannte Namen, Lustakovic, irgendwie auf 35. Es war ein großes Feld, definitiv. Irgendwie 50 männliche Athleten am Start. War viel los, definitiv. Ja.
Ja, und dann ging es letztendlich fast schon direkt weiter, dann wieder mit einem 70-3 Lanzarote, ne? Also
Richtig.
auf europäischem Grund dann quasi das erste, auf europäischem Boden das erste größere Rennen jetzt so. Playa Blanca waren wir alle schon mal, ne? Und
Absolut.
und haben unsere Runden gedreht. Ja, und da war dann auch mal Anne Haug wieder am Start. Da haben wir natürlich alle auch drauf gewartet, ne, sie mal wieder zu sehen. Und die hat dann ja ihre Meisterin in Cat Matthews gefunden, ne? Das
Ja,
war natürlich
absolut.
auch absolute Kracher irgendwo, also das Rennen. Leider gab es ja da auch keinen Livestream, dass man das hätte so verfolgen können. Aber was man jetzt auch schon so gehört hat, ja, krass hartes Rennen und Anne an zwei und Jess Learmonth, auch wieder Kurzdistanzlerin an drei, die mit einem normalen Rad auch gestartet ist, ne?
Ja, aber auf der Strecke vielleicht gar nicht so verkehrt, vor allem wenn du solche Windbedingungen hast. Ich meine, die meisten sind wahrscheinlich eh im Trainingslager vor Ort gewesen. Aber wirklich sehr starkes Frauenfeld. Und man sieht halt auch, dass so eine Catherine Matthews mit einem wirklich starken Bikesplit alle halt deklassiert und dadurch halt dann relativ souverän in Anführungszeichen das Ding gewinnt. Also die sitzt halt auch brutal auf dem Rad. Das muss man
Absolut.
auch einfach
Das ist
sagen.
voll die Maschine und die kann halt auch richtig krass laufen. Und wenn du jetzt sie neben Anne Haug stellst, dann siehst du halt auch einen Riesen und also Anne ist halt einfach nur klein und dürr quasi und Cat Matthews ist halt schon eine Frau so, ne? Also die ist halt strong, also richtig strong, aber die kann halt ultra krass auch laufen, also und auch gerade dann noch mal im Ironman halt raus, ne?
Ja,
Hat sie jetzt
ich glaube, die
auch
ist irgendwie in der
gezeigt.
Training Squad von Patrick.
Ja.
Irgendwie sind die da irgendwie zusammen immer am Trainieren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch
Björn
beim
Gesemann.
Björn
Ja,
trainiert.
doch. Die ist in der Squad dabei und da merkst du dann halt auch, wie die alle so miteinander mitfiebern, ne? Also, das ist schon auch immer super interessant, dann so die Sympathien auch so zur Squad so, so mitzubekommen. Also, was man da so immer Social Media technisch so mitschneidet, ist schon ganz interessant, ja. Genau, und bei den Männern. Wieder ein Kurzdistanzler, Leo Berger. Auch nicht, glaube ich,
Wahnsinn.
seine erste Mitteldistanz, aber wird auch nicht seine letzte gewesen sein.
Ja, voll verrückt. Kyle Smith auf zwei, der neue Trainingsbuddy von Jan Frodeno irgendwo, hat man das Gefühl,
Ja,
weil der jetzt auch in Girona abhängt.
nur noch, ja.
Dominant. Will ich jetzt nicht sagen, aber es war schon im Endeffekt dann ein gutes Rennen von Leo. Aber Kyle Smith hat sich ja auch schon in der im Collins Cup ja auch super gezeigt. Also ein
Ja,
ganz junger, aufstrebender Athlet.
aufstrebender
Bin mal gespannt,
Athlet.
was da noch alles geht. All-Time-Hero Florian Angert auf drei. Super geschwommen, stabiles rennen gemacht. Kann man immer mit Podium rechnen, ne? Das ist ja auch
Ja,
krass.
voll. Und auch
Und überlegen, dass der, ja,
im
genau,
Laufen hat er einen
1,12er.
riesen, ja.
Halbmarathon wirklich sehr stark und ich nehme auch an, das war auch so eine Art Standardbestimmung für ihn, deswegen ist es noch umso höher einzuschätzen, weil er, sag ich mal, im Langdistanzmodus jetzt angekommen ist und
Ja,
das
total.
ist wirklich eine sehr starke Leistung, weil manchmal vergisst man das Ganze immer, wenn man sieht immer so Resultate, Top 1, 2 und 3, aber muss ja auch so ein bisschen die Geschichte dahinter kennen, deswegen wirklich sehr, sehr starkes Rennen. Und zu erwähnen, Jonas Hofmann auf Position 6. Auch junger Deutscher, junger Wilder, kommt ja eigentlich eher so aus dem Duathlon-Laufsport, ein abartiger Läufer. Der scheint es jetzt eigentlich ganz gut hinzubekommen, auch mit einem starken Lauf- bzw. Lauf-Radkombi irgendwie im Triathlon. Das war
Ja,
auch
weil
eine.
wenn du überlegst, wenn der noch ein bisschen was im Schwimmen machen könnte, ne? Also da fehlt's halt einfach nur noch, weil ansonsten ist er wirklich auch echt schon konkurrenzfähig. Auch seine Radzeit ist jetzt wirklich nicht schlecht, ne? Also kann man gar nicht anders sagen. Aber den kennen wir halt auch schon über Jahre und der hat halt auch Gregor schon echt gut geohrfeigt, ey. Alter Schwede. Ich weiß noch, Duathlon, Deutsche Meisterschaft in Alsdorf, wo Gregor eigentlich auch nur an den Start gegangen ist, weil ich gesagt habe, ach komm, lass doch da mal hinfahren, ist nicht so weit und mach doch da mal mit. Da weiß ich noch, da war Jonas Hofmann richtig on fire und hat da wirklich auch schon im ersten Lauf einen richtigen Splitter aufs Parkett gelegt. Und da hatte auch, glaube ich, Gregor nie mehr Bock auf Duathlon. Zum Glück muss er jetzt gerade den Kleinen kurz beruhigen und kann jetzt hier nicht dazu was sagen. Aber also
Gegenkompensieren.
da ist halt Jonas Hofmann, das ist ja auch schon Jahre her. Also der kommt jetzt auch nicht von irgendwo, ne? Also der trainiert über Jahre sehr gut und jetzt erntet er die Früchte für die harte Arbeit. Das kann man vielleicht auch sagen.
Ja, aber es ist ganz interessant, weil ich hatte mich letztes Jahr mit ihm unterhalten. Ich war da für ein Poker-Lauf-Event in seiner Gegend und er war da über den Laufshop da auch vor Ort und er hatte gerade Trainer auch gewechselt und hat es so ein bisschen auch so als Chance genutzt, sich nochmal neu aufzustellen, weil der natürlich relativ jung so irgendwo an Bord geholt wurde, damals bei Buschütten ein bisschen, ja, vielleicht zu früh, zu schnell so abgehypt wurde, weil er halt so eine abartige Laufstärke hat. Der hat ja eine 10er Laufzeit stehen, glaube ich, von 30 tief oder 29 hoch, also ultra schnell.
Ja.
Und war vielleicht dann schon zu früh, zu hoch gehandelt, hat es natürlich über Schwimmen dann immer so ein bisschen in der Kurzzeit der Bundesliga dann den Anschluss verpasst, muss man ja mal sagen. Jetzt zeigt er dann jetzt in dieser Mitteldistanz, was glaube ich einer seiner ersten, letztes Jahr hat er schon ein paar gemacht, da wirklich wirklich starkes Einstiegsergebnis. Und knapp dahinter Boris Stein mit, also die Maschine auch mit der schnellsten Radzeit von 2:15. Das war schon wieder ein sehr, sehr gutes Rennen. Hadelte natürlich so ein bisschen mit sich, was so sein Laufen angeht, was ja eigentlich für ihn auch immer eine gute Disziplin ist, aber
aber da siehst du mal, ein Boris wird dann halt auch Siebter, ne? Also da sieht man ja nur die starken Felder. Und an vier, wir hatten den vorhin beim Couples Triathlon, ist dieser Clément Mignon, taucht halt da wieder auf, an vier, also kurz hinter Flo Angert letztendlich. Ja. Und seine Freundin, die wird Sechste bei den Frauen. Also die hatte man auch beide jetzt quasi auch nicht so auf dem Schirm, aber oder hat sie noch nicht so auf dem Schirm, wir zumindest. Aber die bringen schon ihre guten Ergebnisse, also
Ja, aber nochmal zu erwähnen, weil wir mit Boris hatten, was jetzt auch so zwischen den Jahren so passiert ist, so Sponsorenwechsel, er ist ja nicht mehr im Hep-Team drin.
Ja.
Also für ihn natürlich auch irgendwo eine neue Situation, wenn ein Hauptsponsor dann wegfällt, man muss sich dann auch immer Gedanken machen und er ist jetzt auch in einem Alter, wo man ja auch so die Weichen für die Zukunft stellt. So, ich drücke natürlich Daumen, dass es da keine Einschränkung gibt und hoffen wir, dass er da dann entsprechenden Platz findet. Es ist aber schon irgendwie immer schwierig, wenn dann so ein großer Sponsor, den man ja lang kennt, dann eigentlich so eine Art, so ein Zugpferd dann irgendwie dann nicht mehr verlängert. Also irgendwo schade. Also ich sehe das immer ein bisschen kritisch, sagen wir es mal so. Und ich will damit sagen, da wird nichts verschenkt.
Überhaupt nicht.
Weil das wird ja immer so ein bisschen blauäugig von außen betrachtet, dass man sagt, das ist ein cooles Team und die haben ja ihren Slogan mit Plan B, Plan C auch immer. Aber Plan B gibt es nicht für jeden Athleten und das finde ich dann auch immer hart, wenn man die Loyalität der letzten Jahre anschaut und gute Repräsentationszwecke, was so ein Boris ja immer hatte, deswegen, aber gut, wird seine Gründe haben, wir kennen jetzt die Hintergrundstories nicht, deswegen
aber grundsätzlich kann man ja auch sagen, Boris ist ja eher auch ein ruhigerer Sportler, ne? Also der hat jetzt keinen krassen YouTube-Channel und bringt dauernd irgendwelche neuen Insta-Reels raus oder macht da sonst was, also der fokussiert sich halt wirklich komplett auf den Sport und parallel natürlich auch auf seine Familie. Also er ist ja jetzt seit kurzem auch zweifacher Vater, hat ja noch ein zweites Kind, hat die Frau bekommen. Und das im Hintergrund auch nochmal zu haben, ist halt jetzt echt krass. Also wenn dich dein wichtigster Sponsor dann quasi verlässt oder nicht verlängert, ich habe auch keine Hintergründe, keine Ahnung, aber es ist halt allein schon mal hart im Hinblick auf, ich habe jetzt zwei Kinder und eine Frau, ne? Die ich irgendwo, also wo ich halt auch gucken muss.
Das meinte ich damit. Boah. Ja, genau. Deswegen drücke ich ihn da in die Daumen, dass das alles gut ist und wird und wie auch immer. Für ihn ist ja auch alles gut und dann ist ja kein Problem. Nur das ist natürlich für solche Athleten schwierig.
Schon schwer, in
der Zeit.
Ja.
Genau.
Okay, dann kommen wir eigentlich schon aufs Wochenende, würde ich sagen, oder?
Ja, da ging es heiß her auf verschiedenen Kontinenten und wir steigen ein mit 70.3 Oceanside.
Genau, Oceanside. Genau. Da kann ich jetzt erstmal wieder ranten, kann ich wieder zurückkommen zu alter Stärke und mal meinen Rant hier loslassen. Ironman hat ja jetzt groß angekündigt, dass sie ihr Format ändern von diesem blöden Facebook Live oder Ironman Now auf Facebook und jetzt eine Kooperation mit Outside haben und dann bestimmte Rennen dort dann mit einem tollen Livestream versorgen werden. Unter anderem das erste Rennen auch Oceanside. Ja, dann sitzt man samstags nachmittags, weil man ja nichts zu tun hat, auf der Couch und will den Stream starten und es kommen halt nur Errors. Du kannst dir vorstellen, wie meine Laune da war. Wir konnten es dann zum Glück doch noch schauen, weil Gregor so ein VPN-Ding da hat.
Client, ja.
VPN-Client, genau, der Name ist mir entfallen. Und dann hat er das irgendwie hingedreht, dass wir es schauen konnten. Gut, dann hast du den Stream endlich am Laufen, ne? Hast dich davor schon schön aufgeregt, läuft der Stream und dann kommt dauernd Werbung. Alter, ey, das kann doch nicht wahr sein, oder? Also, du hast es, glaube ich, nicht live gesehen und wurdest mit der ganzen Werbung auch nicht zugebombt. Also, ey, ne, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Das ist keine Weiterentwicklung. Der Stream ist auch nicht ultra viel besser, als das davor gewesen war. Und in den blödsten Situationen kommt halt einfach nur Werbung. Also, nee, geht für mich überhaupt nicht klar, muss ich sagen. Da hätte ich mir mehr
Das war
erwartet.
jetzt, ja, das war jetzt in Südafrika aber ähnlich über den Facebook-Livestream. Wobei, ich habe es nicht verstanden. Machen die jetzt über Facebook oder machen sie es über dieses Outside?
Ja, scheinbar beides. Ich dachte auch nur noch Outside und dann war ja aber Südafrika wieder über Facebook. Also die haben anscheinend eine Kooperation für, ich weiß nicht, auf Outside konnte man es sehen, da sind 10 Rennen, sage ich jetzt mal, einfach aufgelistet und die werden über Outside und dann gibt es anscheinend noch ein paar über Facebook. Ja, ich meine, grundsätzlich, also so eine Firma wie Ironman, dass die immer noch, also dass man über Facebook Live ein Rennen überträgt, ist ja schon mal irgendwie nicht mehr zeitgemäß, oder? Also das ist ja schon schwach. Also ich finde grundsätzlich das schon gut, dass man sich da einen neuen Partner irgendwo sucht. Aber dann sowas von mit Werbung zugedröhnt wird, das ist halt ja nicht cool. Da zahle ich halt lieber irgendwie mein Geld, wie jetzt bei für die Kurzdistanz über Triathlon, ne? TV. Und dann sind das wie viel? $20 im Jahr und ey, ich habe die beste Übertragung. Beziehungsweise auch kann man das Pendant ziehen, auch GCN, ne, wenn man Radsport gucken möchte und es nicht im Free TV. Im Free TV wird ja auch wie gestern Flandern-Rundfahrt übertragen, aber da kommt halt wirklich dauernd Werbung. Und dann kaufst du dir halt diesen Pass für die ganze Saison, der kostet, ich glaube, $40 bei GCN und dann hast du werbungsfrei komplett alles, kannst du durchsehen. Frauenradsport, Männerradsport, alles durch. Also da ist irgendwie das Geld auch gut investiert. Und bei Ironman hast du irgendwie nur Ärger und dauernd nur
Ja,
Commercials, ey.
das Problem ist, dass halt Ironman komplett auf Werbung aufgebaut ist. Das heißt, sie können die Werbung gar nicht ausklammern, weil sie ja quasi Verträge haben und die müssten ja irgendwie die Werbung da einspielen, aber natürlich nicht in dem Maße. Ich hatte es jetzt in Südafrika bei der Übertragung ja auch so
Da gab es
gesehen,
auch
dass
immer
du
wieder,
eigentlich
ja.
alle 2 Minuten dann irgendwie Werbung für die eigenen Rennen und Werbung für die Eventpartner.
Ja.
Okay, kann man machen, zeitweise, aber wie wäre es denn vielleicht mit einem Banner oder so, den man einblendet? Und wenn
Ja.
man dann vielleicht eine Subscription anbietet, wo man dann vielleicht reduziert Werbung hat oder in einer anderen Form, sicherlich ein dankbares Projekt für viele, die da Bock haben, das zu sehen.
Ja, beziehungsweise dann muss man, finde ich, auch investieren in einen Regisseur. Und da irgendwie in eine bessere Produktion, weil gerade bei Oceanside muss ich halt einfach sagen, in entscheidenden Situationen, also zum Beispiel die ganze T1 bei den Frauen, wo es mal wirklich interessant war, auch zu sehen, wie wechseln die so, okay, Commercial. Ja? Dann das Überholmanöver von Laundrie und Brownlee, ne? Da hätte man wirklich gerne mal Alistair auch mal gesehen, ne? Oder mal, wie reagiert er? Da kam auch dann gerade wieder ein Commercial. Da habe ich gedacht, okay, dafür brauchen wir das jetzt auch nicht. Dann war zum Teil, haben sie Motorräder, die ja offensichtlich da waren, gar nicht genutzt. Also da hat man überhaupt nicht das Bild dann gehabt, wo man mal von vorne das gern gesehen hätte, haben sie so eine andere Aufnahme gemacht. Also da denke ich, da fehlt halt einfach ein Regisseur im Hintergrund, der das mal so ein bisschen gut in Szene setzt. Aber da wollen sie halt nicht investieren. Die wollen sich nur immer weiter bereichern, immer mehr Kohle, immer mehr Werbepartner, die bringen ja Geld, ne? Und auf was verzichten ist halt nicht. Ja, finde ich kacke, aber gut, jetzt kommen wir halt mal zum Rennen, ne?
Genau. Dann wollen wir mal, wo wollen wir einsteigen? Bei den
Bei den,
Damen
nee,
oder bei
bitte bei
Herren?
den Männern und
Ja?
letztendlich bei den letzten 3 Kilometern. könnten wir eigentlich einsteigen. Das ist,
Okay.
glaube ich,
Dann
das
erklär uns
Interessanteste.
auch, wie gesagt, ich habe es leider auch nicht verfolgen können. Wie war es denn in den letzten 3 Kilometern?
Also wenn man halt mal sieht, so ein 73 dauert so im Schnitt, sage ich jetzt einfach mal, knapp 4 Stunden. Bisschen schneller, die Männer so, aber sagen wir mal um die 4 Stunden. Ich habe noch, na, ob man immer nie sagen sollte,
Sag niemals nie.
sagt niemals nie, aber ich habe selten so spannende letzte 3 Kilometer gesehen wie bei dem Rennen. Also der sichere oder gefühlt sichere Sieger, Alistair Brownlee, der ja lange Zeit geführt hatte und auch in so typischer Alistair-Manier da so lang getrabt ist, hat halt auf einmal wieder komplett den Faden verloren. Also ja, und er ist jetzt Vierter geworden. Also Jackson Laundrie ging an ihm vorbei. Und dann auch noch Lionel Sanders und Rudy van Burg, die einen richtig geilen Zielsprint dann noch hatten, den unfassbarerweise Lionel für sich entschieden hat. Der ja auch wirklich eine absolut starke Laufzeit da nochmal aufs Parkett wiedergelegt hat. Wobei, da waren viele Laufzeiten einfach super stark. Also um die, ja, du musst schon unter 1,10, musst du irgendwie locker rennen, um halt vorne, wirklich vorne mit auf dem Podest zu sein, ne?
Genau, und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, Oceanside, das Rennen ist wirklich nicht einfach. Du hast halt viele giftige Anstiege drin. Deswegen bist du da eigentlich nicht mehr so geschmeidig, um da diese 1,08 abzufackeln, wie so ein Sanders oder wie so ein Jason West und auch die anderen. Deswegen, das sind schon abartig gute Zeiten mit den Bedingungen. Das ist kein Rollerrennen oder ähnliches.
Und ja, man muss halt auch wieder sehen, Leine kam natürlich auch von weiter hinten. Also vom Schwimmen war jetzt, ja, so viel verliert er jetzt auch nicht mehr, aber auch selbst 1,5 Minuten musste halt irgendwie auf dem Rad mal wieder zufahren und dann letztendlich auch mit einem Lauf bei so einem starken Feld. Aber guck dir es an, also Alistair Brownlee läuft eine 1,11 und geht halt richtig ein, ne? Also das war ein Drama, wieder so zu sehen, wie jemand wirklich so viel wieder verlieren kann.
War das ein Energieproblem oder war das ein muskuläres Problem? War der am Humpeln oder war das einfach so ein
Nee,
bisschen dizzy und am Schwanken?
Humpel nicht. Ich glaube, der ist jetzt einfach auf Sub-7 aus
Ach so.
und kann nicht mehr 3 Stunden 40 Rennen Dauer haben.
Aber es kann schon auch energetisch gewesen sein. Ich finde es halt lustig.
Waren die Pistazien?
Genau, war die Pistazie nicht. Es ist natürlich irgendwo gemein, aber es war halt ein Post von Elster, ich glaube so Tag oder 2 Tage vorm Rennen, wo er gesagt hat, so ja, hat an vielen Sachen gearbeitet und so, aber letztendlich war es ein Werbepost, sage ich mal, ne? Und er hat gesagt, ja, er hat an vielen Sachen gearbeitet und vor allem auch an seiner Nutrition und hier und da und ihm helfen total die Pistazien von bla bla bla, um halt sein Protein und so weiter zu decken. Und dann so ist das Rennen und du hast wieder diese Situation, ja, dass er die Leistung, so wie er sie sich einteilt, nicht bis zum Schluss durchhalten kann. Wobei ich eigentlich echt lange dachte auch, dass er da diesmal relativ konservativ angeht und das Ding gewinnt. Und ich finde das echt bemerkenswert, wie eigentlich die beiden Athleten, die die Kurzdistanz zu dem gemacht haben, was sie eigentlich heute sind. Also Javier Gomez und Alistair Brownlee. Man muss ja sagen, die Athleten, über die wir ja im Vorfeld gesprochen haben, ein Maarten van Riel, ein Christian Blumenfeld und so weiter und so fort, auch ein Pierre Lecor, ich war eine Weile weg, über Leo Berger und so werdet ihr ja auch gesprochen haben wahrscheinlich.
Genau.
All diese Athleten hatten Javier Gomez und Alistair Brownlee als Vorbild, die letztendlich mit einer absurden Leistung dieses Profil, dieses kompletten Athleten überhaupt erst, sag ich erst mal, notwendig gemacht haben und befeuert haben. Und man vergisst das irgendwie, ich finde es so schade, dass man, ich hab's im Blick, danke. Man vergisst das fast schon so ein bisschen. Man hat jetzt fast, es bin, es wie vierte Mal ist es, wo Alistair quasi so, ich sag jetzt mal, sich mehr oder weniger ins Ziel rettet.
Die letzten Jahre quasi
Ne, das ist ja fast
zusammenfassen.
schon jetzt, also das ist ja schon jetzt fast der Signature Move, ich sag jetzt mal, zumindest auf den längeren Distanzen ab Mitteldistanz. Und auch Javier hatte halt nicht so einen geilen Einstieg gehabt. Ich finde das so bemerkenswert, dass wirklich diese beiden Athleten, die auch anscheinend auf der olympischen Distanz so ihr Rennformat hatten. Beide waren ja auch auf der Sprintdistanz jetzt nicht so dominant. Da gab es schon eher andere Athleten, die ihnen so ein bisschen das Wasser reichen konnten. Aber Wahnsinn, weil es hieß jahrelang, es hieß ja wirklich jahrelang, oh, wenn die hochkommen, oh, wenn die hochkommen, dann wird aber so. Und das hat sich bei denen nicht bewahrheitet. Bei vielen anderen, es sind die Norweger hochgekommen, Martin zeigt sein Potenzial. Also es kommen Athleten hoch, ne? Aus der Kurzdistanz immer wieder und zeigen, was sie können. Aber wirklich die beiden, die wirklich jetzt seit 2000, also Alistair seit 2009, Javier ja quasi schon länger, für Leistung standen wie kaum ein anderer. Ja, die schaffen es nicht. Das finde ich so bemerkenswert irgendwie und so krass.
Aber sie
Ja.
bescheren uns dadurch auch wieder irgendwie spannende Rennen. Also man erwartet ja, wenn Alistair auf der Startliste steht, auch schon so eine Art Rennen, weil er drückt ja dem Rennen schon gerne auch so seinen Stempel auf und er geht ja auch gern an die Front und er hält sich auch nicht zurück oder sowas. Also man hat ja ihn jetzt auch gesehen, der pokert ja da nicht groß oder sagt so, oh, ich verstecke mich in der Gruppe oder sowas. Der fährt ja schon auch gern mal vorne und fährt mal eine Attacke und, also auf dem Rad so und testet mal. Aber dass er dann halt am Ende immer also so hochgeht.
Ja, aber ich weiß, worauf der Krieg auch hinaus will. Die Jungs werden jetzt Opfer ihrer eigenen Ära. Also die haben ja durch ihre Dominanz quasi da neuen Athleten kreiert und die kommen jetzt nach, diese Jungen, die quasi die Jungs als Vorbilder sehen und zerschießen alles. Ja, das ist schon krass, ne? Und das ist natürlich jetzt die Frage des Alters, dass sie das natürlich jetzt irgendwie, naja, konservieren möchten, aber vermutlich wird es auf der 70,3 Distanz immer schwieriger. Auf der Langdistanz ist eine andere Sache, aber ja, wird definitiv spannend, wenn es jetzt auch auf dieses Sub-7, Sub-8-Projekt geht, was da dann im Tank sein wird, weil sondern Alistair Brownie, ob er dann doch die Bento-Box voller Pistazien hat oder nicht.
Wir werden sehen, ja.
Ja, aber auf jeden Fall hat
Genau.
halt Jackson Laundry jetzt mal ein Riesending auch abgeschossen. Wurde ja
Ja.
von Lionel Sanders, auch Kanadier, ja auch immer schon so vorhergesagt, ne? Also, dass er ja wirklich unbestreitbar stark ist und so, das wissen wir ja jetzt auch schon länger und so, ne? Aber das war ja wirklich jetzt auch echt eine Demonstration dann nochmal so in dem Rennen. Und hat wirklich auch Bock gemacht, zuzuschauen. Dann wirklich auch der sehr sympathische Rudy van Burg war ja dann im Zielsprint halt geschlagen, dass man sich von Lionel Sanders mal im Zielsprint noch ohrfeigen lassen muss, ist auch irgendwie krass. Ja, wer hätte das auch so gedacht, ne? Aber gut, Lionel ist halt jetzt auch coached. Er ist
Ja,
First
und
Time coached.
am Anfang dachte ich, es wär so ein kleiner Aprilscherz mit dem Coaching über Team Norwegen,
Ja,
aber
nee, nee.
anscheinend ist es ja tatsächlich so, dass der Bruder vom Gustav Iden ihn
Mika
da jetzt
Iden, ja.
irgendwo betreut. Ist aber der Gustav eigentlich auch von seinem Bruder gecoacht oder halt von dem Arit, wie auch immer der
Nee,
heißen mag,
vom
aus Iden?
Aretveten. Also
Okay.
der, wer ist er? Mika,
Mikael Iden.
Michael Iden, der ist ja auch selbst eigentlich ein ziemlich passabler Age-Group-Triathlet, muss man ja sagen. Also
Ja.
bringt er auch gute Zeiten zustande und ist oft dabei in den Trainingslagern und so ein bisschen, so habe ich es jetzt vom Außen erlebt, ne? Das ist auch eine Außenperspektive, ist wie so ein bisschen so die helfende rechte Hand. Natürlich vor allem fotografisch, aber auch halt so mehr mit allem, was drumherum anfängt. Aber rein in der Trainingswissenschaft war er jetzt eigentlich nicht involviert und auch nicht der Trainer. Das ist Aritz Velten und sein Trainerstab. Und sicherlich wird er teilweise auf der Bahn mit rumspringen und wird auch
Naja,
mal
weil
mit dem Laktatmessgerät
er
darum
macht jetzt
machen.
aber schon mehr. Ich glaube, hat sich auch gerade, was Gustav angeht, früher noch mehr zurückgehalten oder war mehr im Hintergrund und ist auch jetzt seit diesem Jahr mehr im Fokus. Ich weiß nicht, ob er jetzt also ob Mikael Iden, er ist nicht der alleinige Trainer, zum Beispiel von Gustav, also da ist auf jeden Fall noch der Arild Tveiten, aber den sieht man jetzt auch viel weniger. Also wenn du so einen Trainingstag mit Gustav Iden in der Sierra Nevada verfolgst, da ist halt nur Michael Iden und der macht ja alles dann auch mit ihm. Also die haben ja dann diesen einen, ging ja jetzt auch schon überall hoch und runter, hat er ja diesen Trainingslauf gemacht, den Strava auch als Radfahrt hätte gelten lassen wollen oder sowas. Willst du das ändern, diese Trainingseinheit? Und da diese Einheit hat ja der Bruder begleitet und der hat ja dann auch so gesagt, du hast ja eben gesagt, Gregor, es ist ja auch ein passabler, selbst ein passabler Sportler, aber das ist halt ultra krass, wenn du in der Sierra Nevada dann da dieses steile oder steil diesen langen Anstieg halt hochfährst, auch mit dem Rad. Also der läuft ja dann da auch so seine, keine Ahnung, wie viel km/h, da musst du auch mit dem Rad erstmal mitfahren. Also es ist unglaublich.
Ja, aber ich denke, das ist in der jetzigen Situation vor allem auch dem geschuldet, dass Aret Tveiten als, ich nenne ihn jetzt mal Cheftrainer Norwegens, nach den Olympischen Spielen sich auch etwas mehr Freiheiten rausnimmt und jetzt nicht bei jedem Höhentrainingslager dabei ist, sondern das ein bisschen mehr aus der Ferne managt. Denn das war ja bei denen schon extremst, dass der
hat gesagt, er ist wie ein Vater für die.
Genau, und also, er war ja dann auch selbst, und das muss man ja auch erstmal verantworten, die waren ja über ein halbes Jahr quasi ja auch außerhalb wegen Corona und du konntest nicht einfach wieder nach Norwegen einreisen. Und das musst du, glaube ich, also das musst du ja irgendwann mal schon mal so ein bisschen vor deinem sozialen Umfeld zu Hause auch dann mal rechtfertigen. Und wenn jetzt ist ja jetzt so die erste, wir haben eine kurze Olympiade, aber die erste Saison nach Olympia und das ist auch ja auch das, was für Aret Tveiten in erster Linie als norwegischer Cheftrainer ja zählt, dann kann man, also ich denke schon, er hat schon trainingstechnisch noch die Fäden in der Hand und übergibt so ein bisschen den Daily Process, so den Alltag übergibt er wahrscheinlich so an die Jungs, die Athleten denn begleiten und mit Michael Iden ist das ist natürlich auch eine super Voraussetzung, wenn dein Bruder dann auch noch so involviert ist und da und so, dann hast du auch gleich ein bisschen was Familiäres, man versteht sich gut und so weiter, aber ich denke, er ist ja noch rein, was das norwegische Triathlon-Team angeht, eine unterstützende Hand, der halt ja gerne mitmacht und wird, aber klar, logischerweise hat er ja selbst auch Trainerwissen und das kann er dann beim Lionel Sanders ausleben.
Ja, also auf jeden Fall interessante Konstellation, was das Coaching angeht. Remote Coaching nennt man das ja. Ein Freigeist wie so ein Lionel Sanders macht das ja immer so eine Zeit lang mit. Man darf ja nicht vergessen, er hat ja schon ein paar Berater verschlissen.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, worauf das hinführt, weil ich habe so in seinen Videos so gesehen, dass natürlich auch konzeptionell das ein bisschen anders läuft. Er war ja immer relativ viel mit Intensitätssachen unterwegs und jetzt mal natürlich viel so Schwellentraining, also irgendwo oberhalb, unterhalb der FTP, wenn man das jetzt mal so ganz einfach sagt, viel mit Laktatmessung, also man guckt immer, wo ist so der aktuelle Tagesstatus, also bin mal gespannt, wo das
hinläuft. Wie es so weitergeht, ne? Ja.
Genau.
Oder, also, aber allein die Tatsache, dass er sich jetzt coachen lässt, also so richtig mal in fremde Hände begibt, ist ja schon auch ein Zeichen. Also scheinbar hat ja er auch so ein bisschen aus seinen Fehlern jetzt hoffentlich mal gelernt, weil er hat ja einige Fehler, wie er selbst auch sagt, gemacht und auch mehrfach gemacht und mal sehen, wie es jetzt auch so weitergeht. Aber man allein jetzt so ihn laufen so zu sehen, ist schon cool, ne? Also ich finde, es sieht auf alle Fälle um Welten besser aus als noch vor 2 Jahren zum Beispiel. Also letztes Jahr hat man ja schon gemerkt, oh, da kommt irgendwie sowas. Und jetzt, was er da so auch am Ende noch so mobilisiert hat, also er war ja immer so ein, ja, man redet ja von Fast- und Slow-Twitch-Muskelfasern, ne? Also da war ja Lionel eher so ein bisschen slow. Und jetzt kann er dann doch irgendwie mal was mobilisieren. Im Schwimmen zwar irgendwie fast noch nicht so, das eine YouTube-Video von seiner Race Week zu Oceanside war ganz lustig. Er interviewt jetzt oder lässt interviewen auch so einige andere Triathletinnen, was ich super cool finde. Also da war ja auch, glaube ich, in Episode 1 oder 2 war ja auch so Ashley Gentle und Heather Jackson. Und da waren sie gerade im Pool und sind geschwommen. Und dann hat man halt erst so die beiden Frauen gesehen, die haben so ein paar Dinge gemacht. Und dann hat man so den, ich sag jetzt mal so, den Kadaver Lionel gesehen. Der hat sich echt so durchs Wasser gezogen. So hast du so gedacht, okay, das sieht jetzt nicht so krass dynamisch aus. Aber beim Laufen, finde ich, ist es schon Also man darf mich jetzt nicht falsch verstehen, ich bin ja ein riesen Lionel-Fan, ne? Und er weiß ja selbst, also das Schwimmen ist halt nach wie vor ja nicht so seins. Aber wenn man jetzt beim Laufen so sieht, dann sieht man schon auch so ein bisschen Fast Twitch, würde ich sagen.
Absolut, ja.
Ja, dann können wir eigentlich mal zu den Frauen mal schwenken,
Genau.
ne?
Jawohl.
Ja, da muss ich gleich sagen, boah ja, mega geil, erfrischend, jung, sympathisch, Taylor Nipp. Ich finde die richtig cool. Also auch wenn die war auch in Lionels YouTube-Videos ist sie aufgetreten, hat mir richtig gut gefallen, weil die ist so, wie darf man das? Die anderen sind ja nicht so verbraucht, aber die ist so unverbraucht. Die ist so frisch und
Du
so.
sammelst wieder Begriffe.
Ja, also ich bin.
Wie wär's, wenn eigentlich du mal das Social Media Management dann übernimmst und diese ganzen. Es ist ja schon Kadaver, okay.
Ja, ich kann.
Und die anderen sind verbraucht, okay, alles klar. Können wir ja auch mal sagen, weil wie sie es finden würde, wenn.
Ja, ich bin ja selbst verbraucht und selbst durch. Also.
Ja, aber es bringt frischen Wind auf jeden Fall rein und du merkst halt, die ist halt heiß und ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich meine, die ist, ich glaube, 24, 23, also eine junge, erwachsene Frau und wirkte da so naiv. Also, jetzt klingt es blöd, aber finde ich auch ganz gut. Aber die macht das ja auch schon länger, aber also, sie weiß gar nicht, damit umzugehen, mit Interviewsituationen und
Ja,
sowas.
ja.
Das ist das, was du ja meinst, dass
Ja.
sie da relativ ja direkt aufgeht, ein bisschen ja auch überfordert ist, aber es eigentlich locker sieht und ich hoffe, das bewahrt sich auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang. Und cool ist natürlich, wenn du dann so jemanden hast und der das Feld dann nochmal auseinander nimmt, als gäbe es kein Morgen mehr, ist natürlich cool, ne? Wenn du sowas
Ja,
dann, wenn sowas auch abliefert, ja, also an Sportlerinnen.
und man muss halt auch mal
Wahnsinn.
sehen, beim letzten Mal ist sie noch mit Satteltäschchen und ihrem Roadbike gestartet, ne? Und jetzt hat sie da
Ja.
ihr Track und da sieht sie aber auch jetzt noch nicht, also Mega Aero ist die auch nicht, ne? Ich finde, sie sah halt da aus wie so ein bisschen, es klingt so herabwürdigend, aber ist es überhaupt nicht so, aber weil sie gewinnt und ist super stark, aber so ein bisschen wie so eine RTF sah die teilweise aus. Also es sieht auch nicht so, wenn du siehst, wie Lionel da grindet, so richtig, ne? Der muss ja so richtig pushen und sie fährt ja vorne weg, also sie ist ja auch an Holly Lawrence da vorbei, so, hallo, was machst du hier eigentlich, ne? Also es,
Ja.
gut, 4 Minuten fährt sie jetzt oder 3,5 fährt sie jetzt da raus, ist ja jetzt auch nicht, sind jetzt nicht 10 Minuten oder so, ist ja nicht deklassiert, ne? Die anderen sind ja auch stark Rad
Ja.
gefahren jetzt vorne. Aber bei ihr sieht das so ultra locker aus und dass da halt auch noch ein riesen Spielraum nach oben nach wie vor ist. So meine ich das ja.
Ja,
Und die
genau.
Laufzeit ist auch einfach nur, ist halt wirklich stark. Wenn man das jetzt wieder vergleicht
Ja,
mit
super.
Ashley Gentle, die vierte wird, die ist knapp 1 Minute schneller gelaufen. Das sind jetzt nicht Welten.
Ja, und du hast ja
Ja,
schon gesagt,
absolut.
sie ist jetzt, also klar, sie hat gewonnen, aber es war jetzt auch nicht, also sie hat vor Luisa Baptista knapp 2 Minuten Vorsprung. Das ist jetzt auch im Rahmen, ne? Das muss man halt auch hervorheben. Also wenn wir jetzt Hellen Nipp quasi hochloben, da muss man auch sagen, Luisa Baptista ist ja auch 94er Jahrgang. Klar, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber schlägt sich auch richtig gut auf dieser Distanz.
Ja, das hätten wir auch so nicht vermutet, ne? Also die ist ja bekannt auch und die ist auch in der ITU vorne in Ausreißergruppen dabei, weil sie auch eine starke Schwimmerin ist und die kann schon auch Radfahren. Aber dass sie das über die Distanz nicht verliert, das hätten wir jetzt auch nicht so vorhergesagt, ne?
32. der Olympischen Spiele. Ja.
Ja, und man kann sagen, das Comeback so ein bisschen der Holly Lawrence, auch mit ihrem dritten Platz in diesem Feld. War schon stark. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, im Vorfeld. Sie hat ja auch Probleme mit dem Fußgelenk, was auch immer da jetzt genau war oder ob sie sogar eine Fraktur hatte, weiß ich jetzt nicht. Aber dafür ist sie auch stark gelaufen und hat da verdientermaßen auch ihren dritten Platz abgesichert. Übrigens taucht auch Daniela Rief nicht mehr in der Ergebnisliste auf, wer das gerade so sieht. Denn die wurde disqualifiziert im Nachgang. Da, wo auch so Taylor Nipp so drüber gesprochen hat, so im Jugendlichen, in der Naivität, so, ja, es gibt ja auch hier auf der Strecke Tempobeschränkungen. Ja, und da muss man, darf man dann so nicht so schnell fahren und da muss man aufpassen. Und das hat sie so beiläufig so lustig erzählt. Aber sie hat sich ja scheinbar, es wirkt anders, aber sie hat sich sehr gut damit auch auseinandergesetzt, wie sie wo fahren darf, mit welchem Speed. Und Daniela Rief wurde genau wegen dieses Speedes in Zonen, die, wo sie mal ein bisschen Gang hätte runterschalten können, wurde sie jetzt disqualifiziert.
Ach echt, das wusste ich gar nicht.
Ja, aber sie hat sie selbst so in ihrem Insta-Post so geschrieben, so, ja okay, das war das Einzige, wo ich anscheinend schnell war. Wo die anderen halt gebremst haben.
Okay, das war dann wie so bei Wechselzoneneinfahrt wahrscheinlich oder sowas.
Ja, oder auf der Strecke gab es so schmale Stellen oder Kurven, wo du halt, das gibt ja, beim 70-3 in Wiesbaden war doch auch immer die steile, wie heißt die Straße, die Taunus, nicht Taunusstraße, oh Gott, jetzt fällt mir der Name noch nicht mal ein.
Die Platte.
Nee, die Platte runter konntest du schon speeden, aber in Wiesbaden selbst dann, geht dann auf die Taunusstraße und dann Richtung Wechselzone. Da war auch Überholverbot und da musste man auch gucken.
Okay.
Also es gibt schon immer mal so bei schwierigen Verhältnissen oder sowas Beschränkungen.
Weil ich würde noch ein Wort loswerden. Ich weiß nicht, habt ihr darüber gesprochen, über Oceanside und so und
Sicherheit und Kurs.
Sicherheit und so?
Ja, nee, noch nicht.
Ich will das Ganze jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Wir haben schon wieder eine Stunde 10, aber das ist halt, und man hat es eigentlich auch ein paar Mal gesagt, aber das sind wieder so ein paar Sachen, die sind mir einfach während der Übertragung aufgefallen. Und Oceanside war jetzt auch das seit Ewigkeiten das einzige Rennen, was ich jetzt auch gesehen habe, auch komplett mir angesehen habe. Und Sicherheitsprobleme, finde ich. Also es ist nichts passiert, aber mir sind so ganz viele kleine Stellen aufgefallen, wo ich dachte, okay, das darf eigentlich nicht sein. Und natürlich ist bei 70-3 der Absperrbereich und das Feld, wo was passieren kann, größer als jetzt zum Beispiel bei Super League, wo du im Zweifelsfall irgendwie nur so 2 Kilometer absperren kannst und dann ist alles cool. Aber du hattest öfters
Die
Spitzengruppe, wo die Spitzengruppe von Alistair, da waren sie eigentlich auf der, wie auch immer man da raufgeraten kann, auf der falschen Seite der Straße. Es ging in eine Linkskurve, dann mussten sie quasi auf die andere Seite, wo ich dachte, okay, wenn da irgendwie einer entgegengekommen wäre, wäre blöd gewesen. Danach kam auch ein LKW auf dieser Seite und konnte langfahren, wo ich dachte, wie kann denn der langfahren? Vor Alistair war dann auf einmal ein, irgend so ein Jeep, der ist dann schnell auf eine Auffahrt gefahren. Alles nichts passiert, ne? Und kleine, so ganz kleine Sachen.
Ja, die Kameraleute, wie die
der Kameramann, Teil, der nach der Wechselzone zum Laufen erstmal, um Bilder zu bekommen, neben den Typen hergelaufen ist und dann quasi so ein Radfahrer fast.
Ja, also es waren alles Situationen, da hätte schon wieder wie Vincent Louis gestürzt ist, bei seinem Debüt, das hätte jetzt auch wieder passieren können.
Also, das muss man echt sagen. Und irgendwie, das wirkt echt ein bisschen billig, so. Und da muss echt mehr passieren. Und es ist einfach noch nicht viel passiert. So, es sind immer so ganz viele kleine Situationen, wo ich denke, okay, da könnte was passieren. Hier scheint es an die Streckenführung anscheinend nicht eindeutig gewesen zu sein. Und irgendwo denke ich mir halt, ey, Leute.
Ja, aber sie ändern trotzdem nichts und wir haben jetzt einen Gegenpart. Also die PTO kommt ja groß hoch jetzt und Super League macht super Übertragung und alles, aber das ist immer noch nicht genug. Ja,
oder vielleicht auch nicht lang genug.
Dass Ironman mal wirklich jetzt wirklich reagiert. Ja. Aber gut, wir werden es weiter verfolgen, wie es sich entwickelt, ne? Und leider Gottes, man ist ja dann auch irgendwo Opfer. Man schaut den Stream ja dann, also man ärgert sich 10 Minuten davor halt rum und dann schaut man's und ja.
Aber ansprechen kann man es ja trotzdem.
Ja. Ja, sicher. Ich habe ja schon eben, als du kurz weg warst, schon genug gerantet wieder, ja. Genau.
Tja, nochmal zum Rennen, zum Rennergebnis. Was mir sofort aufgefallen ist, dass da echt ein paar Frauen dabei sind, die hatte ich schon gar nicht mehr auf der Liste. Ich dachte, die werden schon seit 15 Jahren irgendwie in die Sportrente verabschiedet. Melanie McQuaid, sagt euch das was?
Die ist schon älter, ne?
Die Baujahr 73, wenn natürlich ist es ja auch ihre Zwillingsschwester oder sowas.
Die sagt
oder eine, X-Terra-Weltmeisterin, 73er Baujahr oder hier, AI Ueda aus der ITU-Szene. Ja. Ja, auch schon irgendwie die Olympischen Spiele. Ja, also, was machen die in Oceanside, frage ich mich da. Wie kommen die da hin?
Ja, ist krass, ne? Das frage ich mich aber, das frage ich mich wirklich auch. was da so im Hintergrund so die Motivation ist oder was die sich erhoffen oder was. Ja, aber
Oder
gut.
einfach nochmal so ein Bucketlisting, weil oft ist es
Triathlon
schon
is
bekannt und
life
halt,
halt, ne? Triathlon is
ja, oder auch
life.
oder so, genau. Stimmt.
Die hören nie auf. Ja, was
Gut.
interessant, immer mal wieder zu sehen. Ja, das stimmt schon. Ja, dann war quasi unser letztes Rennen jetzt noch, ne? Oder
Last
kommt
one.
jetzt? Ja.
Genau.
Die erste, oder? Die erste Langdistanz, über die wir jetzt reden in dem Jahr. Ja.
Richtig. Ironman South Africa in Port Elizabeth in der windigsten Stadt Afrikas.
Ja. Was habe ich zu Gregor gesagt? Also an dem Rennen würde ich nie teilnehmen wollen.
Oh.
Im Vorfeld, weil das Schwimmen ist, also wenn du kein guter Schwimmer bist, klar sind dann 700 Meter ganz cool. Aber in die Wellen wollte ich mich auch für 700 Meter nicht stürzen. Da hätte ich keinen Bock. Dann ist der Straßenbelag ja scheinbar saurau. Dann dieser Wind, dann hat es ja am Anfang halt nur geschüttet. Du musst da und gucken, ey, kannst du irgendwie, verlierst du deine Nutrition, kriegst du eine Panne? Boah, das wird mich ultra stressen. Und dann am Ende
Ja.
wirst du gebraten wieder von der Sonne.
Ja, aber ich habe ja
Ah.
Südafrika schon gemacht, 2013, und gut, ich hatte ein gutes Rennen, deswegen bin ich auch positiv davon rausgegangen,
Ja.
aber schon eigentlich eine coole Strecke, so, weil es halt ein ehrliches Rennen ist. Also wir haben ja so viele Rennen, wo es Gruppenbildung gibt, wo die Ziehharmonika-Effekte
Ja.
hast und hast du jetzt irgendwie auch teilweise, aber es ist so ein anspruchsvolles Rennen, wie durch den Straßenbelag, durch diese äußeren Bedingungen. Und gut, das waren jetzt auch wirklich extreme Bedingungen. Normalerweise ist es ja nicht ganz so derbe,
Naja.
aber hat sich ja ein ganz schönes Rennen. Und die haben ja die Straße ja im Rahmen der damaligen 70.3 WM ja teilweise auch ausgebessert. Das ist an der Küstenlinie immer noch ultra rough, aber ansonsten ist das Land eigentlich ganz gut. Aber die Rennen oder das Rennen war auf jeden Fall super interessant, fand ich jetzt. Das war jetzt das einzige Rennen, was ich jetzt sehen konnte. Fand es auf jeden Fall spannend.
Ja, ich muss leider sagen, ich habe mich dann, ich habe das auch verfolgt, aber nachdem meine deutschen Pferdchen, die ich noch lieber hätte weiter vorne gesehen hätte, dann so leider die Biege gemacht haben. Und man sehen konnte, dass Danny Plymel das halt richtig geil abschießt. Dann habe ich mich so ein bisschen nach Flandern abgemacht. Aber wir können ja trotzdem noch mal jetzt über den Beginn erstmal reden.
Ja.
Ja, hast du das Schwimmen verfolgt? Da war ich noch nicht dabei.
Ja und nein, also da war ich auch
Kann
nicht
man
so
ja auch
ganz
leicht
rein, muss ich sagen.
verpassen.
Ja,
So
das
kurz
ging
ist
ja
es
so
ja.
kurz. Also kurze Entscheidung, den Abend vorher, dass das Schwimmen auf 700 Meter verkürzt wurde für die Profis, für die Amateure war es dann im Endeffekt ein Bike and Run. Dahingehend dachte ich mir im Vorfeld, okay, das gibt dann eine Gruppe, bei Männern wie bei Frauen. Nichtsdestotrotz gab es dann doch relativ deutliche Abstände auf 700 Metern, weil dann die Bedingungen doch wirklich so mit der Strömung extrem waren.
Ja.
Ja, also ich war nicht vor Ort, man kann das ja schwer beurteilen. Fand es machbar, also man hat dann, aber ich meine, die haben es wirklich deswegen auch verkürzt, weil es letztes Jahr auch zwei, oder letztes Jahr gab es immer ein paar Todesopfer, leider Gottes.
Boah.
Ist natürlich auch richtig, ja. Aber die haben schon so das Schwimmen, bei solchen Bedingungen schon Schwimmen komplett durchgeführt. Okay, whatever. Es gab jetzt bei den Herren wie bei den Frauen, also auf jeden Fall kleine Gruppen, die dann aus dem Wasser zusammenkamen, ne? Bei den Männern natürlich ein bisschen größer. Da fand ich es eigentlich relativ kompakt. Ich glaube, die ersten 10 waren irgendwie vorne raus mit 8,5 Minuten und angeführt natürlich von unserem Michael Rehler,
Ja, der hat sich auch mal wieder gezeigt hier, ey.
der dann nach langer Abstinenz dann auch immer wieder ins Renngeschehen eingestiegen ist, lange Vorbereitung in Thailand genossen hat, wie immer optisch austrainiert denn je war, aber leider dann das Ziel dann doch nicht gesehen hat. Aber wir kommen auf die Renndetails wahrscheinlich gleich zu sprechen. Ja, also aus deutscher Sicht waren ja dabei Franz Löschke, Nils Frommold, ehemaliger Sieger dort oder zweimal sogar dort gewonnen, einer der Top-Favoriten an sich. Und
Niklas
wer
Bock?
war noch dabei? Niklas Bock war dabei und
Ja.
Silas Köhn oder wie der heißt, war dabei,
Silas Köhn und
genau.
Sven
Per
Wies. Und Sven Wies, ja.
van
Sven
Vleuten.
Wies und Per van Vleuten, richtig. Also es waren relativ viele Deutsche dabei, für, sag ich mal, in Anführungszeichen relativ kleines Feld, weil Südafrika ist eigentlich doch immer gut besetzt, weil es Championships-Rennen ist und weil es halt natürlich von Anreisern nicht relativ gut einfach ist, keine Zeitverschiebung, genau. Aber es war überschaubar, relativ viele Deutsche, eigentlich ein cooles Feld, anspruchsvolles Feld natürlich, was die Namen angeht. Und ja, so ging es dann quasi in diese Zehnergruppe auf die Radstrecke. Interessanterweise auch mit dabei, aber es war der kurzen Strecke geschuldet, natürlich Joe Skipper, der ja normalerweise eigentlich nicht mitschwimmen könnte bei einer normalen
Länge.
Sehr Schwimmsituation, genau. Und ja, also, dann steigen wir gleich ins Radfahren ein vielleicht. Angeführt, das Radrennen von Michael Rehler, wie schon angesprochen. Und da dachte ich mir, Mensch, wir kennen uns ja auch gut und so, aber warum diese Renntaktik? Ich meine, wenn du ein Joe Skipper drin hast, wirklich starke Radfahrer wie Jesper Svensson, da kannst du nicht rausfahren.
Das versteht also, man manchmal muss das selbst, nicht. Ne?
Da muss das Selbstbewusst so groß sein. Warum stellt man sich dann in den Wind? Da muss man natürlich smart bleiben. Und smart heißt jetzt nicht irgendwie rumeiern, sondern halt, wie gesagt, dann reagieren können, fahren, wenn man fahren muss, ja. Mhm. Und nicht das Rennen von vorne. Mir tut es nicht leid, weil das ist eigentlich ungebremst gegen die Wand gefahren, muss man leider sagen, weil das Talent hat der Micha auf jeden Fall, um das Ding auch mal zu roppen. Er ist jetzt in einem Alter, wo man auch gucken muss, wie es denn noch so läuft, aber
der kann sich nicht bremsen. Ich glaube, das ist so ein Charakter, der alles oder nichts irgendwie so vom... Ja.
Das geht mittlerweile leider nicht mehr beim Ironman. Das ist halt das Ding, auf der 70.3 kann man das noch machen, aber man hat es dann gesehen, ab Kilometer 80 ging dann die Bombe hoch und ja, wie gesagt, wir haben da abartige Radfahrer wie so ein Joe Skipper und wie gesagt, so ein Jesper Svensson und die haben das natürlich dann auch ganz clever und smart auch entsprechend für sich genutzt, muss man einfach sagen.
Ja, gut, wie man es nimmt. Ich meine, Jesper Svensson hat dann auch dafür bezahlt, ne? Also
klar.
Es gibt dann wirklich auch immer die zeigen sich auch beim Radfahren und nehmen da schon das Heft in die Hand und am Ende ne, sind dann doch wieder die Smarteren dann vorne. Da ja, also
genau. Also was auf jeden Fall also wieder mal interessant war, Franz Lötschke, der ist smart gefahren für seine, weil er weiß natürlich um seine Stärken im Laufen und ist aber gut gefahren für einen roughen Kurs. Ich dachte, dass er da vielleicht irgendwie da federn lässt. Wirklich tolles Rennen gemacht und gut, mit dem Rennen nichts zu tun hatte, ganz klar so Niklas Bock oder halt auch, ich will nicht sagen der Pair, aber der war dann schon relativ schnell raus. Ja, da war vorne ging die Post ab und dahinter war dann leider irgendwie, hat man auch nicht viel gesehen, muss man sagen, war ein bisschen schade.
Aber da würde ich vielleicht mal kurz in die Bresche springen. Also ich kann den Punkt Horst komplett nachvollziehen. Man hat es ja im Prinzip auch beim Franz gesehen, dass er das irgendwann gemacht hat und dann deutlich rausgenommen hat. Und um dann halt noch, ich sage jetzt mal, einigermaßen seine Laufleistung zu zeigen. Aber wenn du jetzt mal die ersten drei anschaust, Buckingham, Weiss und Troutman, die haben einfach durchgeballert. Also knapp unter 4,23. Und wenn du jetzt eben mal guckst, Joe Skipper, klar, hat die schnellste Radzeit mit knapp unter 4,22. Jesper Svensson auch 4,22. Das ist schon so eine Kategorie gewesen. Und danach sind die aber auch 2,40er Marathonzeiten hinten drauf gelaufen. Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen muss, okay, mitballern und dann noch gucken, sondern wenn du überhaupt eine Chance haben wolltest, dann musst du so vorne dabei sein. So. Und insofern auch beim Nils, ne? Er ist mitgefahren, also knapp unter 4,23, um sich halt die Chancen offen zu lassen, aber er hat es dann halt nicht verkraftet. Also klar, du musst natürlich so taktieren und das ist immer die Frage, wie realistisch sind teilweise die Athleten zu sich selbst? Also schätzt du dich realistisch ein, bin ich überhaupt, und das klingt vielleicht für den einen oder anderen gemein, bin ich überhaupt ein Athlet, der in der Lage ist, da vorne mitzuspielen? In Richtung Michael Rehlert. Ja. Oder bin ich nicht einfach ein Kandidat, der jetzt wirklich einfach mal 10, 15 Minuten kassieren muss und dann einfach mal um die Top 10 kämpft, weil ich einfach keine Chance habe, um die Top 3 zu kämpfen.
Ja, und das hat ja scheinbar Franz gut erkannt. Oder er ist bestimmt nach dem Motto gefahren, stick to the plan. Und der hatte Wattvorgaben und die konnte er dann nicht mehr umsetzen, um halt vorne mitzufahren, hat rausgenommen und hat es ja dann richtig solide abgerundet. Und ey, der hätte ja fast noch einen Slot bekommen.
Naja, die ersten drei haben Slot bekommen. Er ist Sechster geworden, ja.
Gab's nicht?
Nein.
Diesmal?
Nein. Ich habe nochmal extra geguckt.
Okay.
Kann man ja auf Triolet immer das super gucken. Die ersten drei haben den Slot. Und das heißt, er ist der Sechste. Also er war.
Okay, aber grundsätzlich, da wäre Richtung Top 5 auch immer noch mal was möglich gewesen. Und das ist ja wirklich top bei dem Feld. Also Franz
Ja,
hat
woran?
ein gutes Rennen gemacht, würde ich sagen. Also hat eine gute taktische Einteilung und alles.
Ist im Prinzip immer ein bisschen die Frage, was du davon kaufen kannst, ne? Also klar,
Ja, am
4.000 US-Dollar Preisgeld,
Nee, das kannst du dir,
aber.
aber guck mal, wenn du überlegst, was Nils gemacht hat, war ja auch absolut richtig. Weil Nils ist ja ein Athlet, der da vorne mitspielen kann. Und der also der natürlich auch all in geht. Also, das ist ja der
Aber der hat ja seine
Unterschied.
Nutrition komplett
Der,
verloren, das ist
ja,
das Problem
genau.
bei
Und
ihm gewesen.
dann,
Das war ultra.
ja. Und da, aber letztendlich trotzdem, dann bist du, dann verlierst du deine Nutrition. Und musst halt gucken, okay, klappt jetzt irgendwie mit Plan B, aber dann kannst du wie Nils nicht sagen, na okay, dann gucke ich mal, dass ich vielleicht Fünfter werde. Ja, scheiße, ich, also was will denn jetzt Nils? Der wollte ja auch unbedingt den Slot. Was bringt ihnen der fünfte Platz? Dann nix, ne? Also dann gehst du halt all in und guckst, ob du es irgendwie durchrettest oder dann wirst du halt irgendwie 14. aber
Ja,
so what,
ich wollte
ne?
nur sagen, das könnte ja rein theoretisch jeder sagen. Jeder, der nicht den Slot hat, könnte ja sagen so, ja, what the fuck, was interessiert mich das? Ich baller.
Ne, aber viele können ja gar nicht ganz vor, wie du
Und
sagst,
das ist es,
mitballern.
was ich meinte.
Ja.
Ich glaube, und da ist, glaube ich, nicht jeder Athlet ehrlich zu sich
Ja.
selbst, die Einschätzung zu treffen, bin ich jetzt wirklich einer, der
Ja.
sagt so, bei All In hole ich mir den Slot oder sollte ich einfach mal mehr drum schauen, okay, ich sichere jetzt mal hier einen guten Platz ab,
Und mach mal ein solides
ein
Rennen, so.
bisschen Taschengeld und dann fahre ich wieder nach Hause so.
Ja, auf jeden Fall. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
So ist
Das ist ja
es.
schön.
Ja.
Deswegen. Und es gab ja eigentlich im Endeffekt nur 17 Leute, die gefinisht haben. Ne? Die
Ja.
Dropout-Quote war schon recht hoch und das spricht auch für das harte Rennen.
Ja.
Nichtsdestotrotz abartig schnelle Radzeiten vorne gefahren und super schnell gelaufen. Wer ja schon mal in Südafrika war, Laufen ist natürlich immer dem geschuldet, das sind halt ultra lange Geraden, man läuft das Stellenbosch University raus, Stellenbosch, Port Elizabeth an der Universität raus. Es ist da wirklich ein cooles Laufen, aber die Hitze drückt dann schon rein. Und wenn man dann überlegt, morgens wirklich windig und kalt,
Und
ja, also es
kalt,
ist ja auch eine
ja.
Energiefrage, das heißt,
Ja.
neben der ganzen Leistung, die da abgeliefert wurde, waren diejenigen, die vorne wirklich abgeliefert haben, wirklich auch in der Lage, mit den Bedingungen gut umzugehen. Und das spricht halt für die Südafrikaner, muss man halt sagen. Ne? Ich meine, die kennen die Verhältnisse. Was ich so mitbekommen habe, ist, dass in den Wochen zuvor es ultra heiß war. Die hatten selber eigentlich nicht so diese Schwierigkeiten mit der Kälte. War für die neu. Aber so ein Kyle Buckingham startet jedes Jahr dort. Sein 13. Start war das im
Ja.
Endeffekt. Und auch die anderen Jungs als Locals in Anführungszeichen oder als Südafrikaner, die wissen schon, was sein könnte und die konnten entsprechend reagieren und haben super gut abgeliefert. Und es freut mich umso mehr, wenn du dann in deinem Heimrennen dann auch vorne mitmischst und
Klar, ist mega geil, ne?
für ein Ironman-Rennen ein knappes Finish. Das war
Oh,
wirklich
und die hielten
beachtlich.
sich ja die ganze Zeit auch wirklich so eng zusammen, ne? Die
Ja.
drei Südafrikaner. Also das hat sich ja immer so, auch die Laufzeiten waren ja, da hast du genau gesehen, okay, die machen nichts gut, aber die bleiben immer so auf 30 Sekunden oder so voneinander. Also
Ja,
laufen den
ja.
gleichen Split letztendlich. Aber das fand ich halt schon auch cool, so zu sehen, wie eng das dann ist. Und auch wie du gesagt hast, jetzt, wenn wir mal zu den Frauen kommen, die SüdafrikanerInnen, die da auch im Frauenfeld, die den Kurs natürlich auch gut kennen, ne? Und mit den Situationen umgehen können. Drei, vier, fünf, auch Südafrika. Und das sind jetzt auch so Namen, die ja für uns jetzt nicht so, die wir nicht so prominent jetzt irgendwo kennen. Natürlich muss man noch sagen, Elena Iliditsch auf zwei. Mega krass. Also sie ist ja auch als wirklich starke Läuferin bekannt. Die hat aber da jetzt auch wirklich, denke ich, auch profitiert von der Verkürzung des Schwimmens, weil sie auch jetzt nicht so die stärkste Schwimmerin ist. Auf dem Rad hat sie ein gutes Rennen auf alle Fälle gemacht, für ihre Verhältnisse auch. Weil, hey, also was Dani da auf dem Rad abgeliefert hat, ne, Horst? Boah. Ja,
Das
Alter,
war ja,
Alter,
das ist
ey.
schon eine andere Welt, ja.
Also unfassbar. Und ich meine, ich kann es jetzt so in gewisser Weise so ein bisschen abschätzen, wie es ist, wenn man ein Kind hat. Und sie hatte jetzt ein zweites Kind vor 8 Monaten bekommen. Ey, ich weiß gar nicht, wie viele Hüte ich hier irgendwie so ziehen kann. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie sowas möglich ist, aber es ist ja möglich. Also absolut große, große Klasse, verdienter Sieg, und da freuen wir uns auf mehr, muss man sagen.
Ja, vor allen Dingen, weil auch so die Renngestaltung auch smart offensiv war, würde ich mal behaupten. Also da können sich einige Männer da einiges abschneiden, wenn man diese Leistungsfähigkeit natürlich hat.
Ja.
Aber wenn du so ein Repertoire an Fähigkeiten hast und das auch so einsetzen kannst und weißt, du bist stark, auch vor allem im Radfahren und im Laufen kriegst du es auch gut durch, dann kannst du auch entsprechend handhaben. Und man sieht halt, Susie Cheatham ist ja auch Mama
Ja,
geworden
ja, ja.
letztes Jahr, ich glaube, in dem
Ähnlichen
Zeitraum.
Zeitraum, ja.
Genau, deswegen war es ja interessant zu sehen, wie die sich so verhält. Die waren ja beide oder die waren ja zu dritt vorne relativ lang zusammen, bis sich das dann irgendwann so selektiert hat. Ja, auf jeden Fall super gut gelungen bei Dani. Nochmal herzliche Glückwünsche von meiner Seite und ja, das lässt auf mehr hoffen, ne? Also wenn da schon so ein krasser Saisonanstieg entsteht, weil ich weiß, dass sie ja da auch in Dubai am Start war und
Genau.
Probleme mit der Wade hatte. Ausgestiegen
Rausgegangen ist.
ist für die Moral dann nicht so ganz gut, ne, aber hatte dann scheinbar dann den Fokus nach wie vor immer auf Südafrika und hat dann einfach abgeliefert und das ist natürlich aller Ehren wert. Dahingehend auch wahrscheinlich auch ihrem Coach, dem Mario, geschuldet, der
Ja.
da wirklich da erste Arbeit geleistet hat, ne. Man muss die Leute nicht immer auf Spur bringen, das darf man auch nicht vergessen. Und dann Family Affairs, zwei Kids und so, das musst du ja auch alles noch nebenbei wuppen. Ne? Team dahinter ist natürlich auch dahingehend sehr, sehr am Erfolg beteiligt, ne? Ganz klar.
Total. Also ich wollte auch gerade noch mal sagen, auch Props an Mario Schmidt-Wendling. Also das, und der ist ja auch smart, ne? Das ist ja genau so ein Typ. Fuchs wird man nicht, Fuchs ist man. Und das ist ein Fuchs. Und der kann seine Athleten halt auch super gut drauf einstellen. Und die Dani ist natürlich jetzt auch in einem Alter, die weiß auch, was sie kann. Und die weiß um ihre Stärken und vielleicht auch um ihre ein paar Schwächen, aber die Schwächen, die sie vermeintlich vielleicht auch hat, die kann sie umwandeln in Stärken und kann halt da so ein Rennen dann irgendwo raushauen. Und wie du sagst, da ist halt wirklich, das ist Teamarbeit da hinten dran. Also wenn man das auch so ein bisschen über Insta verfolgen konnte, war ja auch ihr Mann dann mit dabei, mit der Kleinen, ne? Die reisen ja dann auch mit. Allein mit einem 8 Monate alten Kind nach Südafrika zu reisen, und das alles da so zu managen, auch im Hintergrund, was da halt alles laufen muss, um halt dem Athleten, der Mutter, den Rücken möglichst frei zu halten, aber trotzdem ist sie die Mutter und hat ein 8 Monate altes Kind, ne? Also
Genau.
das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also jetzt so, und dann hast du noch wie alt ist der Große? Der ist ja dann auch, der ist jetzt Schul, der hat Schule, da muss sich auch jemand kümmern, dass das alles so funktioniert. Also was da im Hintergrund als Familie alles richtig läuft, dass halt so ein Erfolg überhaupt nur möglich macht. Und dann bist du smart. Also, und dann musst du auch smart sein. Also die kann nicht so ein Michi Relath-Move da jetzt wie machen, ne? Also da sagt die Familie da hinten, ey, ich glaube, bei dir hackt's, ne? Was hast du denn da fabriziert? Oder wir hängen da ja irgendwo alle mit drin oder sitzen alle in dem Boot, dass du jetzt hier schipperst, ne?
Genau. Aber gut, du meinst, das Mindset ist ja dann einfach auch mal anders, weil man da einmal anders
Natürlich,
taktisch
ja.
ist. Vielleicht ist man da einfach so ein bisschen
Ja.
nicht bodenständig, aber halt realistischer vielleicht so in den Fähigkeiten, die man hat und weiß auch so mehr einzusetzen, das ist natürlich auch klar. Ja, aber wir hatten ja auch noch deutsche Beteiligung bei den Frauen, wie gesagt, die Elena Durchbruchsrennen auf jeden Fall. Katharina Grohmann auf 6 war so ein bisschen enttäuscht, hatte ich so im Nachgang gelesen,
Ja.
was sich ihre Zielvorstellung war, wahrscheinlich dann die Hawaii-Quali, das dann vielleicht nicht geklappt hat. Ansonsten, ja, Emma Willham aus der Schweiz. Aber wer ist die Margret Elfers? Ist mir jetzt ein neuer Name aus deutscher Sicht.
Ja, die kommt schon immer mal, wo taucht die auf, aber ich habe die auch bisher keine Ahnung. Also die war ja zum Beispiel auch in Dubai, hat eine Top-10
Ah, okay.
gemacht. Also da war auch, das wollte ich vorhin eigentlich auch schon gesagt haben, da war Elena Iljedic an 9 und Margret Elfers an 10 in
Ah,
Dubai bei
okay.
dem Rennen. Ja, aber da sieht man dann auch mal, das ist eine 70-3, ist vielleicht auch das erste Rennen in der Saison gewesen. Jetzt, die werden sich auch auf Südafrika vorbereitet haben. Und haben das jetzt ja dann gut hinbekommen, ne? Gut hingebogen alles so.
Genau, ja, auf
Ja.
jeden Fall war das ein schönes Rennwochenende, viel zu sehen, viel zu analysieren.
Absolut, ja. Jetzt geht es ja quasi nächste Woche dann wieder rund mit Super League Triathlon und München ist wieder Austragungsort
Oh ja.
für den ersten, für den Start. Da sind wir natürlich dann auch ja schon ein bisschen Feuer und Flamme, ne? Gregor, du?
Ja, die nächsten 3 Wochenenden ist dann quasi, ne?
Ja.
Die Arena Games, was dann auch, ich habe es auch nicht so hundertprozentig das Format verstanden, aber es ist auf jeden Fall von der ITU anerkannt. Also auch dieses ganze Konzept jetzt so Arena Games, auch von der ITU unterstützt, was das jetzt genau heißt.
Muss man mal
Ob das
dann
jetzt dann quasi
sehen.
ein offizieller Titel ist, den du irgendwie bekommst, auch von der ITU anerkannt oder so oder nicht, ja. Habe ich jetzt noch nicht so recherchiert, aber genau, also eigentlich auch ganz clever eigentlich, wieso der, was früher ist man so mit einem Duathlon in die Saison eingestiegen, da gab es eine Duathlon-Deutsche und sowas, inzwischen gibt es Arena Games, Swift Indoor Triathlon, so ändern sich die Zeiten.
So geht's ab, ja.
Ja, auf jeden Fall zieht es eine Fangemeinde mit, weil mich hier schon einige Leute gefragt haben, ob man da irgendwie Tickets kaufen kann. Es gibt diese Hospitality-Tickets, das heißt, man zahlt, glaube ich, 18 Euro und dann hat man irgendwie einen Platz an der Strecke. Ich weiß nicht, ob es da Essen, Trinken gibt, aber nehmen anscheinend einige wahr und bin mal gespannt, wie gut bestückt das Rennen an Zuschauern ist. Und weil letztes Jahr ging das so ein bisschen verloren, aber ich glaube, dieses Jahr, so im zweiten Durchgang, kann das, wenn das gut aufgezogen ist, richtig einschlagen.
Denke ich auch, ja. Da haben auch vielleicht ein paar mehr Leute Lust inzwischen, auch nachdem es ja bei 4 Rennen nicht möglich war, da einfach mal zuzuschauen. Und ja, lass uns überraschen, ne?
Ja,
Genau.
dann enden wir den Podcast mit mit einer kleinen lustigen Anekdote von Izzy O'Donnell, die Mirinda Caffrey veröffentlicht hat. Die hat ihre kleine Tochter Izzy gefragt, dass sie den Papa, also T.O., bitte erinnert, dass er die Süßkartoffel in den Ofen schieben soll. Also so, Izzy, die Kleine, erinner mal den Papa dran, die Süßkartoffeln in den Ofen zu schieben. Und sie sagt zu ihrer Mutter, Isn't that your job? Und Rini so, what the heck? Okay, so kann es also auch gehen, ne? Mutter an den Herd.
Das muss ich mir nochmal anschauen. Okay, ja, das nehmen wir mal mit für.
Ja, mal schauen, wie es bei uns mal irgendwann so wird. Das habe ich mir nur dabei so schmunzelnd gedacht.
Meine Pressure is on.
And the pressure is on, genau.
Nächste Folge.
Okay,
Genau.
dann verabschieden wir uns mal heute, ne?
Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten
Bis
Mal.
nächstes Mal.